schläft Nummer 4. Wir sind wieder im Podcast-Studio, so wie jede Woche. Neben mir wie immer der Dino Kessler. Und auf der anderen Seite da dürfen wir den Reto Klei begrüßen, der heute eine recht schwierige Aufgabe hat. Weil letzte Woche, ich bin ein bisschen Social Media affin, also da ist vor allem das Reel von Sven Helfenstein durch die Decke gegangen. Stand jetzt am Dienstag knapp 6.500 Likes. Ich wollte eigentlich den EVZ-Kanal durchgehen, um zu schauen, welche Reel oder welches Instagram-Post von euch 6.500 Likes gehabt. Und ich habe wirklich keinen gefunden. Ich glaube, zum Meistertitel müssen hinterher keinen gefunden und hoffe vielleicht, dass du heute einen raushaust, dass wir wieder so durch die Decke gehen. Ich begrüße dich hier bei uns im Podcast bei Schleifz. Du bist der Sportchef vom Aushängeschild von der Zentralschweiz, vom EVZ. Und ich würde eigentlich gerade dort anhängen, eben bei dem Reels von Instagram. Dort ist es ja um die Juniorenstufe gegangen, dass es eben der berühmte Satz, hätte hier keine Tabellen, es hat keine Tabellen gehabt. Und jetzt bei dir nachfragen, wie es beim EVZ aussieht, ja, wie das ist in der Erfassungsstufe U9, U11, wie ihr das handhabt, vor allem eben auch mit den Coaches, also sind es Väter, ich habe mal noch ein bisschen Namen rausgeschrieben, wo Coaches dort unten sind. Das sind aus meiner Sicht keine ehemaligen Spieler, sind auch Väter und Mütter vielleicht, aber wie ihr das handhabt in der ganz jungen Stufe, wenn man mit Eishockey anfängt.
Gut, also merci für die Einladung zuerst. Jetzt gibt es viele Informationen ja, okay. Von Anfang an. Also bei das kann toppen, das kann ich nicht garantieren. Ich weiß ja nicht, wie es genau bei uns ist. Ich bin nicht so Social Media, das machen andere Leute bei uns, aber sicher ein wichtiger Teil. Ich habe das irgendwo durch so ein bisschen am Rand mitbekommen, letztes Mal da hier, was um die Erfassungsstufen ist gegangen. Und ja, es ist noch ein bisschen schwierig zum sagen. Ich finde, so ein bisschen oberflächlich gesagt ist es wichtig, dass man, glaube ich, eine stufengerechte und altersgerechte Ausbildung kann generieren kann. Und in gewissen Bereichen muss man schon sagen, oder? Am Schluss, je höher das Spiel geht, je höher das man kommt, oder? Es geht um Gewinnen und Verlieren am Schluss. Das ist ein grosser Teil von diesem Spiel. Und wie man das am Schluss schult, oder? Da gibt es sicher verschiedene Wege. Also ich bin jetzt eigentlich auch ein Fan von, dass man Tabellen hat und dass die Jungen wissen, dass es um etwas geht. Manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. Und wenn man verliert, ist man enttäuscht. Wenn man gewinnt, hat man Freude. Aber es hat natürlich einen sehr schmalen Grat. Oder? Und man muss dort schon aufpassen, dass man nicht gegen die eine Seite oder nicht gegen die andere Seite zu fest geht. Und ich habe das Gefühl, was so ein bisschen Basisarbeit betrifft, generell in den Clubs, ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass wir auch immer noch viel zu viel Geld oben rein tun, aus bekanntlichen Gründen halt, weil oben nachher ist halt die Spitze des Eisbergs. Das ist natürlich das, was man sieht, aber ich glaube, eine gute und professionelle Erfassung ist sehr, sehr wichtig und am Schluss so nachhaltig. Ich finde, es gibt eben, wie ich gesagt habe, verschiedene Wege, wie man das machen kann. Ich finde, wenn man ganz unten anfängt, ist sicher die Rekrutierung, was zentral ist, dass man die Kinder für den Sport begeistern kann. Dass die Kinder auch Freude bekommen. Und ob jetzt das schlussendlich abhängig ist von Tabellen und Pokal und so. Ich sage, ja, wahrscheinlich, weil das ist ja das, was ich oben nachher sehe. Aber es kann auch in eine Richtung hineingehen, dass man die Kinder auch viel zu früh oder viel zu fest in ein Schema hineintut, das dann eben auch wiederum nicht gesund ist, oder? Wenn man dann schon, ich glaube, es ist irgendein Mittelweg. Ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man Kind für unseren Sport immer auch noch polysportiv ausbilden. Also, dass man nicht nur klar Hockey ist vielleicht ihre Sportnummer eins, aber dass man vielleicht auch noch andere Sportarten parallel macht und nicht zu früh in eine totale Spezialisierung kommt. Aber wie gesagt, es gibt viele verschiedene Wege für das und es gibt sicher in der Schweiz dort noch einen Haufen Potenzial, den wir noch nicht genutzt haben.
Gibt es denn Tendenzen zum Beispiel, dass man spürt, dass ehemalige Hockeyspieler vielleicht auch bereit wären, um auf dieser Stufe, wir reden von der Erfassungsstufe, arbeiten als Trainer? Oder ist das noch zu wenig rum bei uns?
Ich glaube, die Tendenz ist eben leider nicht da. Also wenn man sieht, ehemalige Spieler wollen natürlich möglichst hoch wieder einsteigen, oder? Und möglichst, wenn er sagt, ich will jetzt in eine Richtung vom Coaching gehen, wird er natürlich mit, wenn er eben Profi ist, und möglichst schnell wahrscheinlich wieder bei den Profis sein. Also ich glaube, was so ein bisschen die Erfassungsstufe oder unten nachher betrifft, das muss jemandem schon gegeben sein. Weil es geht ja schlussendlich um Sozialkompetenz. Also man muss so ein bisschen das Gespür haben, also die, so ein bisschen die pädagogische Affinität, oder wie man mit diesen Kindern arbeiten kann. Und dann hat es halt wirklich solche dort, wo man so ein bisschen träumen und rumschauen und so weiter, die muss man wissen, wie nehmen. Und dann gibt es halt auch die, die schon relativ früh reif sind und ambitioniert sind und schon voll drin sind. Das ist einfach ganz kunterbunt gemischt. Und da muss man halt einfach die Leute haben, die das nötige Fingerspitzgefühl haben, die das können umsetzen. Aber ich glaube schon, dass es halt auch damit zusammenhängt, dass wir dem mal eine Bedeutung schenken und dementsprechend, klar, ein Spieler, der die ganzen Stufen mal selber hat gemacht und das dann auch wirklich wollte, wäre sicher prädestiniert.
Aber wenn du jetzt bei euch siehst, der Suri zum Beispiel, der ist, glaube ich, auch schon recht weit oben drinnen, oder?
Ja.
Und eben, wenn wir uns vorstellen, so ein 6-, 7-, 8-Jähriger, der dann daheim sagt, oh, bei uns ist der Suri, können wir auch, der Suri ist im Trainieren, das entwickelt ja auch gewisse Sogwirkung nachher. Oben sagt man, ja, musst Sogwirkung haben, musst im Profibereich erfolgreich sein, was denn das auch immer bedeutet, zum Sogwirkung entwickeln. Aber so holst du den Nachwuchs her, der dann begeistert wird für den Sport. Und dann kommen sie in den Club rein und hast, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten zu wollen, aber ich habe auch ehemalige Väter oder Väter gehabt, die mich trainiert haben, Väter von Mitspielern. Und das ist eigentlich nie sehr gut rausgekommen. Also hast du einfach gemerkt, sobald ein Profitrainer rum war, war es ganz etwas anderes gewesen, irgendwann. Und das ist immer noch so. Tut man sich dann da nicht einen Haufen verbauen?
Ja, also ich denke, oder der mit den Vätern ist immer so eine Sache, oder? Die Väter kannst du gewinnen, solange dass ihre eigenen Kinder auf dieser Stufe spielen. Und dann wandern die einfach mit, ob jetzt das gut ist oder nicht. Ich glaube, in Schweden vor allem ist es viel, viel mehr gang und gäbe, dass Väter oder Eltern dort einfach drinnen sind. Bei uns ist es so, also ich meine, man muss schon wissen, dass das ganze Milizsystem oder im Hockey, das ist etwas, was unglaublich wichtig ist und ohne die ginge es nicht, in jedem Club. Also du bist auf Milizarbeit extrem angewiesen, oder? Sei das, ich sage jetzt nicht nur auf Coaching-Ebene, oder? Da hast du Stufenleiter, da hast du Betreuer, alle Leute, die bei uns rund um den Club etwas machen, die kannst du nicht ersetzen, oder? Du musst dich einfach vielleicht fragen, oder ist es sicher sinnvoll oder nachhaltig, wenn du jetzt auf der Erfassungsstufe ganz unten, wenn du einen Profi hast, wo du weißt, ist eine top pädagogische Person. Ich sage, es muss nicht zwingend die Person sein, die einen riesen Erfahrungsschatz von selber spielt und weiss nicht, wie viele Titel mitbringt, sondern es muss eine Person sein, die weiss, was man muss machen auf dieser Stufe und die Kinder vor allem können begeistern und die Kinder können weiterziehen, weil es bringt dir nichts, wenn du 100 Kinder hast in der Hockeyschule, die hast du mal und die kommen und sie gewundern und dann irgendwie, wenn es darum geht, Übertritt zu machen, hast du dann noch irgendwie 10, weil es irgendwie verleidet oder weil es abschreckt oder so. Also du musst dort wirklich ganz gute Leute haben, die wissen, wie die Kinder vor allem oder dann auch die Eltern können begeistern, dass du möglichst viel kannst weiterziehen.
Liegt es schlussendlich nicht einfach am lieben Geld, dass es eben nicht so ist, dass man ohne Profi sagt, ich bin mal eine Stufe durchgegangen und da bin ich auf der ersten, ich weiss nicht, ob er, also ich nehme jetzt mal an, als Profitrainer bei euch, du korrigierst mich, U17, Sven Lindemann und unten dran sind es keine Profitrainer, also sie machen nicht nur das, also dann liegt es schlussendlich schon auch um Geld, logischerweise, dass du, also wenn du U9 oder U11 Trainer bist, dann kannst du ja nicht irgendwie, weiss auch nicht, 150'000 Stutz verlangen und davon leben, das ist dann schon noch die Schwierigkeiten. Also so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Darum habe ich bei den Junioren und zwei mit Vätern trainiert und dann eben ab U15, vielleicht U17 sind die Profi-Coaches dann gekommen.
Das ist aber nicht so gut recherchiert.
Wirklich?
Nein, nicht gut. Nein, also wir haben bei uns, was Stufen U15 top-down ist, haben wir 4 Profi-Trainer. Also wir haben eine Profi-Trainerin auf der Erfassungsstufe, die macht eigentlich nur Ursula Slongo macht bei uns nur die Erfassungsstufe, was unten nachher ist mit Hockeyschule U9 und U11. Dann haben wir U13 einen Profitrainer und U15 einen Profitrainer und zusätzlich einen vollamtlichen Profitrainer, was Goalie betrifft.
Und die machen,
also,
dann hat man das Modell eigentlich bei euch schon, dass man ohne Profis hat, wo eigentlich die Zugpferde sind, um es nachher weiterziehen. Und wie oben hat man dann die bekannten Gesichter, sagen wir mal, eben Sven Lindemann, U20 hat man Thomas Derungs, Reto Suri, die es dann so weiterführen zum Profis. Wissling hat man ja nicht mehr. Das ist dann U20-Elite, eure höchste Stufe dann.
Ja, wir haben uns dann zumal natürlich, wo die Situation ist gekommen, wo wir uns entschieden haben, die Swiss League Mannschaft oder nicht mehr so weiterzuführen. Oder haben wir gesagt, wir nehmen sicher einen Teil von dem Geld und tun das an die Basis abstecken. Also die Basis heisst eigentlich alles, was von U20 nachher bis ganz runter ist, oder? Und dann haben wir eben so eine Person, die 100% für die Fassung zuständig ist oder eben nachher auch einen Goalie-Trainer auf diesen Stufen und, oder? Das ist alles etwas, wo wir sagen, das ist einfach viel nachhaltiger und es wäre wünschenswert, oder? Dass das natürlich viel würde machen, aber am Schluss, oder, du hast eine Verteilung und ganz viel Bedarf, oder, in so einer Organisation und du musst einfach überlegen, was ist jetzt das, was am wichtigsten ist, oder eben das, was ich jetzt an der Erfassung, was du falsch machst, das zeigt oder richtig machst, das zeigt sich eben nicht morgen, sondern eben erst in ein paar Jahren und da kommst du dann irgendwann manchmal auf die Welt und siehst du, wieso haben wir jetzt so einen schlechten Jahrgang oder hätten wir mit dem können mehr rausholen können. Also ich glaube, so die Ausbildung die fängt ganz unten an und die musst du richtig machen und das zeigt sich irgendwann dann später, was eben dort ist rausgekommen. Aber ich muss auch sagen, oder, man muss so vielleicht auch nicht immer, oder, wir haben so die Tendenz, dass wir vielfach so in dieser Pyramidenform denken, oder? Also bei uns geht es immer nur darum, wenn wir 100 Kinder haben, wo anfangen Hockey spielen, oder? Dann geht es ja mal darum, wie viel schaffen es zum Profi, und dann wissen wir, das wird plus minus einer sein, oder? Wo jemals mit dem Geld verdient, oder jemals eine Olympiade oder Weltmeisterschaft spielt. Aber es geht ja darum, schlussendlich, wie viele Kinder von denen, die mal anfangen, können wir begleiten, sagen wir jetzt mal, bis sie aus den Junioren kommen, oder? Und das ist dann im Prinzip so, das ist nichts anderes als deine Community, oder? Es sind zum Teil vielleicht auch zukünftige Sponsoren, oder es sind zukünftige Fans, oder zukünftige Trainer, oder was auch immer. Oder
ich glaube, so einen Sport erhalten.
Du musst ein bisschen so denken, und am Schluss sind das so, ich meine, wir reden jetzt von Hockey, aber ich glaube, Sport ist grundsätzlich eine Lebensschule, oder? Wenn du irgendwo in einem System, egal was machst, drinnen bist, dann tust du etwas Gutes für die Gesellschaft, sage ich immer, oder? Das sind nachher auch Leute, die am Schluss so ein bisschen wissen, dass du dich irgendwie nach etwas musst richten, eine gewisse Disziplin an den Tag legen. Und du darfst nicht immer nur in diesen Muster denken, wie viel schaffen es zum Profis. Und darum ist ja das auch ein Grund bei uns, dass wir die einzige Organisation sind, wo eigentlich sämtliche Bedarfsgruppen abdeckt. Also wir reden einerseits vom Profisport, wir reden vom Leistungssport, wir reden vom Frauen, also vom Women and Girls Programm, wir reden vom Nachwuchs und wir reden aber auch vom Breitensport. Also bei uns gibt es einen Weg für jedes Kind oder irgendwo das durchzugehen und ich finde, das ist ein ganz zentraler und wichtiger Punkt.
Das passiert jetzt bei euch, wie du sagst, aber natürlich andere Clubs können sich das vielleicht nicht leisten oder haben nicht den Weg gewählt. Aber wenn wir jetzt mal noch rausgehen, vielleicht um das Thema noch abschliessen, die Erfassung auf der Stufe von den Erfassungsclubs, oder? Also ihr seid auch ein Club, ihr habt eigene Leute, klar, aber es kommen auch ein Haufen Leute zu euch an einem gewissen Zeitpunkt, die vielleicht anfangen, Hockey spielen, draussen auf dem Land, in der Provinz noch. Und wie sieht es denn dort aus? Also bei diesen Clubs auf dem Land, die vielleicht Erstliga-Clubs sind, die aber auch Nachwuchs generieren. Wie sieht es denn bei denen aus?
Ja, also grundsätzlich sagen wir ja, dass das Kind, oder, wenn jetzt irgendjemand von, sage jetzt bei uns bei der Region, oder wenn jetzt jemand bei Küsnacht anfängt, Hockey spielt, oder bei Seben, oder bei Luzern, oder so, dann sagen wir ja, die sollten möglichst lang, oder, in diesen Club draussen bleiben, oder? Und klar, wenn sich's dann nachher in eine Richtung entwickelt, dass man richtig Leistungssport geht, oder? Dann sind wahrscheinlich mehr in der Zentralschweiz schon das Zugpferd, oder? Wo dann musst du sagen, jetzt musst du einen Sprung machen, oder? Das entscheidet sich nachher so ein bisschen, oder die Selektion findet nachher wahrscheinlich dann statt, wo so gleichzeitig in eine Berufswahl hineingeht. Also, es ist ja nachher so ein bisschen die Weggabelung, oder, wo du nachher sagst, geht's jetzt richtig Leistungssport, oder? Dann ist bei uns zum Beispiel die Academy, aber eben auf der anderen Seite musst du das Feld offen haben, um zu sagen, du, nein, einer sagt, für mich ist jetzt die Lehre wichtiger, aber ich tue immer noch gerne Hockey spielen, dann ist vielleicht das richtige Gefäß der Breitensport, oder? Das sagst, ich tue immer noch gerne zweimal in der Woche trainieren und ein Match spielen und so, aber meine Priorität ist auf der Ausbildung. Also eben, du musst eigentlich alles können, im Prinzip anbieten und jedem irgendeine Plattform können geben.
Apropos Strategie, dort hat man eben sich für den Wechsel entschieden. Nach der Saison 2021, 2022 hat man das aufgelöst. Jetzt ist man in der dritten Saison ohne Farmteam. Also U20 Elite ist die höchste Juniorenstufe beim EVZ. Und ich habe das eigentlich noch spannend gefunden, weil ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeschaut, diese Saison welche Jungen kommen dann in der National League zum Einsatz und wie ist das Zusammenspiel mit U20-Elite und eben Ludwig Jonsson, Robin Antonen, Nick Balestra, Loris Wey, Mischa Geisser, die haben alle Spiele können machen in der National League, sind dann zurück in die U20-Elite. Jetzt haben wir die Jahre Erfahrung schon mit dem Modell. Was ist jetzt deine persönliche Erfahrung? Sind ihr gut gefahren mit dem? Weil eben doch jetzt auch wieder die Jungen können nachgezogen werden und sie den Ausgleich haben zwischen den U20-Eliten, die sie dominieren können. Teilweise können sie sogar in der National League schon sehr gut mitspielen und dominieren, aber haben ein bisschen andere Rolle und werden so als Profiniveau angeführt. Also wie ist da jetzt der Unterschied zu vorher, wo man noch eine Swiss League hatte? Wo man sagt, ja, die Nazi B, Swiss League, das ist eigentlich da, spielt man Erwachsenenhockey, da muss man durch und dann kommt man rauf in die National League.
Und das ist wieder eine Diskussion oder situativ. Also ich glaube, es ist ja nicht so, dass du kannst per se sagen, der Weg, der jetzt für diesen Spieler funktioniert, der funktioniert für andere auch. Wir haben dann zumal eigentlich, wo wir das haben, entschieden, dass wir unsere eigene Swiss League nicht mehr haben, ist das ja nicht ein Entscheid per se gegen die Swiss League gewesen. Ich sage immer noch, es ist wichtig, dass wir eine gute, funktionierende Liga unter der National League haben. Das ist momentan nicht 100% der Fall. Es ist ein bisschen, es ist noch nicht ganz, es ist ein bisschen schwierig momentan, sagen wir es so. Und für uns gesprochen, oder, seit wir das eigentlich haben entschieden und die Mannschaft nicht mehr haben, ist so komischerweise, haben wir mehr Spieler, die den Sprung haben geschafft. Also, logisch ist der Sprung U20 National League gross. Ich sage immer, die besten Spieler, die werden sich sowieso durchsetzen. Bei uns ist es so, dass wenn ein Spieler jetzt, in der U20 spielt oder eigentlich im Ausbildungskonzept ist von der Academy. Das heisst, es ist gekoppelt mit einer vierjährigen Lehre. Solange dass er in dieser Ausbildung ist, tun wir grundsätzlich keinen Spieler irgendwo in die Swiss League auslehnen, oder? Und die, die wir näher müssen auslehnen, das gibt es manchmal schon. Wir haben dieses Jahr jetzt einen Colin Lindemann, der ist aber nicht mehr im Ausbildungssystem bei uns. Der ist noch nicht ganz dort, oder? Und dort finde ich logischerweise, wenn man einen guten Platz hat, ist es sehr gut oder kann sehr gut sein für die Entwicklung eines Spielers, oder? Es ist immer halt einfach, was ist seine Rolle, was ist die Ausgangslage, das ist immer schwierig zu sagen. Also ich bin nicht per se gegen die Swiss League, überhaupt nicht, aber bei uns ist es einfach so, dass wir primär die Talente, wo wir das Gefühl haben, die haben wirklich ein Potenzial, glauben wir, dass so kannst du direkt von der U20 aufnehmen.
Ja.
Und das ist am Schluss eine Überzeugungsfrage. Also das hat es jetzt gezeigt. Also wir haben 18-Jährige, jetzt heute Abend spielen wir in Freiburg, mit 6 Verteidigern davon sind 3 18-Jährige. Und es zeigt ja eigentlich, wenn man das Vertrauen schenkt, dass sie so schaffen, oder? Und klar, der Sprung, ob es jetzt von der Swiss League in die National League oder von der U20 in die National League, der ist bei beiden Orten gross. Das muss man einfach sagen, es ist ein Sprung. Aber jeder braucht Zeit und man muss nicht das Vertrauen geben und dann werden sich halt hoffentlich möglichst viel durchsetzen.
Eben, du hast gesagt, heute Abend, wir nehmen am Dienstag, 28. Januar auf, nicht, dass jemand das Gefühl hat...
heute Abend, ja.
Genau, das Spiel findet heute Abend statt, ja. Zum Zeitpunkt, den wir aufnehmen. Genau. Ja. Ich habe sehr viel über Junioren geredet, ja. Und ich finde das auch sehr interessant. Eben der Entscheid, es geht auch so, ist das aber nicht so irgendwie am ZSC 1 auswischen und sagen, was machen ihr eigentlich mit einer GCK Lions? Nehmen doch die Spieler direkt aus den Junioren auf, oder?
Also am Schluss habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen eine Grundsatzfrage, oder, was sich Swiss Eishockey stellt, oder? Und ich glaube, es ist so ein bisschen, was ist schlussendlich die Identität, oder, von all diesen Ligen, oder? Ich sage jetzt zum Beispiel, im Moment hat für mich die Swiss League zu wenig eine Identität. Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht irgendjemand auf die Füße stehe, aber auch MySpot
oder MyOkay.
Wir sind unter uns, ich weiss. Aber um MyOkay League. Also, ich glaube, der Team müssen uns generell Gedanken machen, was ist eigentlich die Rolle, oder, von diesen verschiedenen Ligen. Und ich glaube einfach, dass die Ausbildung halt einfach in den Clubs stattfindet, wo wir mittlerweile sehr, sehr gute Möglichkeiten haben, eben sei es Schulsystem, sei es Infrastruktur, oder wo wir mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau sind. Und ich finde, die Ausbildung sollte dann stattfinden, wo du eben in der Ausbildung bist, auch in der Schule als Spieler. Und das ist die U20, oder? Und dann ist es so, dass nach dieser Ausbildung findet eine weitere Selektion statt, oder? Entweder hat der Spieler jetzt für uns gesprochen, kommt bei uns ins Kader, oder? Und dann hat er einen sogenannten Rookie-Vertrag. Und dann geben wir ihm ein, zwei Jahre Zeit und dann sollte er eigentlich den Sprung zum Stammspieler schaffen, oder? Aber es ist natürlich okay, dass vielleicht der eine an einen anderen Ort hergeht. Also unsere Philosophie ist grundsätzlich die, dass wir logisch Titel gewinnen wollen, oder, mit der National League Mannschaft, aber so ein grosser Teil davon ist, junge Athleten an die Spitze bringen, oder? Und ja, die Spitze ist in der Schweiz die National League, aber geht natürlich auch noch weiter über in die NHL. Und für das gibt es für uns ein Konzept, das wir selber haben und wie es dann nach dieser Zeit ist, eben, wenn dann einer noch einen weiteren Weg macht über die Swiss League, das ist absolut denkbar. Aber wir glauben oder wir haben ja gezeigt, dass es möglich ist, wenn du eben auch ein bisschen daran glaubst und so lebst, dass es so möglich ist, Spieler aus der U20 direkt in die National League zu bringen.
Wenn man das Konzept personalisieren will, habe ich mich bei Ludwig Jonsson gefragt, wie fest das ein Veto hat, dass er jetzt zu Freiburg wechselt, bis 2027 unterschrieben hat. Er hat die ganzen Junioren bei euch gemacht, spielt jetzt seine ersten National League-Spiele. Korrigiere mich auch dort, wenn es falsch ist, aber rausgekommen ist die Meldung, nachdem dass er 7 National League-Spiele gemacht hat. Wahrscheinlich war der Vertrag schon vorher unterschrieben gewesen, nehme ich jetzt mal an. Aber gleich, wie weh tut das, wenn man einen eigenen hat, als Underage U20, ein riesen Talent, spielt jetzt jeweils mit dem Bengtsson zusammen hin und aus meiner Sicht macht er den Job wirklich gut. Man kann eben profitieren von den Verletzten, kumpelt rein, einen eigenen nachher an Freiburg verlieren. Tut das weh?
Es ist so ein bisschen lachendes und weinendes Auge. Klar ist es so, wenn du es schaust, dass wir ja dann noch gleichzeitig 4 haben, die nächstes Jahr bei uns unterschrieben haben. Oder? Und von diesem Jahrgang jetzt, der sensationell gut ist, oder? Du redest von 8 Spielern, die aus der Academy kommen, 5 haben National League-Verträge unterschrieben, einen NHL-Vertrag und einen Swiss League-Vertrag und bei meinten ist es noch nicht sicher, was er macht. Ist das eine unglaubliche Zahl, oder? Und ich sage immer, klar tut es weh, wenn ein Spieler, wo so wie jetzt der Ludwig Jonsson hat sehr gut Fuß gefasst, an einen anderen Ort hergeht. Das ist sein gutes Recht, oder? Man kann den Spieler nicht binden, oder? Am Schluss kann es so sein, das ist, wenn du immer bei deinem Club bist, dann willst du vielleicht mal eine Luftveränderung und sagst, jetzt will ich mal etwas anderes machen. Also es ist nicht so, dass wir uns ja nicht bemüht haben und quasi in seinem Fall alles daran gesetzt haben, dass er bei uns bleibt. Vielleicht eben, wie du sagst, ist der Entscheid schon früher gemacht worden. Das kann sein. Aber am Schluss geht es bei uns darum, dass wir möglichst viele Spieler haben, die über unser Ausbildungskonzept schlussendlich in der National League landen. Und das Konzept fängt an zu greifen, wenn du eben Sättige hast, wenn du quasi, also wir können nicht jedes Jahr 6 Spieler nachnehmen. Also mal an, hast nicht jedes Jahr 6, wenn du einen Schnitt hast von 2. Wir jetzt, die Academy ist jetzt bei uns das 11. Jahr und wir haben einen Schnitt gehabt von 2 pro Jahr, die sie in der National League schafft. Das ist eigentlich eine unglaublich gute Zahl. Und wenn es nachher Sättige gibt, wo er halt den Weg an einem anderen Ort durchmacht, ist es gut. Weil du hast ja manchmal schon nicht immer, am Schluss ist schon ein bisschen Timing, du hast ja nicht immer Platz. Vielleicht sagst du manchmal, hey, es ist sogar gut, wenn du an einem anderen Ort eine bessere Position hast. Also, du kannst die Spieler nicht horten bei dir, sondern eben, am Schluss geht es darum, dass du möglichst viel rausbringst und bekommst ja schlussendlich auch einen Kickback, oder? Wenn jetzt zwei an einem anderen Ort spielen und dann möglichst eine Karriere haben. Und zurückkommen können sie ja vielleicht gleich irgendeinmal wieder. Das ist ja nicht ausgeschlossen.
Und eine Ausbildungsentschädigung gibt es auch noch, oder? Also absolut. Auch, kann auch das Geschäftsmodell sein, ist es wahrscheinlich auch, oder? Also du bildest die Spieler aus, kriegst dann entsprechend eine Entschädigung und machst auch Werbung für dein Konzept. Also ja. Spieler, die überall sind. Absolut. Zürich brüstet sich zurecht mit dem Geschäftsmodell seit längerer Zeit, oder? Dass die Spieler eigentlich überall sind, wo du schaust. Bei euch geht es in die gleiche Richtung. Ja. Eben 11 Jahre ist noch nicht so wahnsinnig lang, wenn man überlegt, oder? Du hast jedes Jahr ein paar, die gehen, aber du musst das alles auch aufbauen. Jetzt, es gibt natürlich dann auch wieder Spieler, die du holen musst. Klar, du bildest die aus, aber es sind vielleicht dann nicht die Spieler, die du auch brauchst, um deine Profimannschaft dort herbringen, wo sie gerne herbringen willst. Ihr habt jetzt dieses Jahr in der Profimannschaft, wenn man so ein bisschen schaut, wird der Verdacht wach, da ist ein bisschen auf robuste Spielweise Wert gelegt worden. Das täuscht nicht, oder? Also wir haben Künzle, der relativ robust unterwegs ist, Moseni Lek als Ausländer, der am Anfang zwar sehr viel Goal geschossen hat, aber eigentlich auch als robuster Spieler geholt worden ist. Ist das eine Reaktion auch aufs Ausscheiden letztes Jahr in den Playoffs gegen Zürich oder die Spielweise von Lausanne? Teams, die in der National League dominieren im Moment.
ja, ich sage, am Schluss ist es irgendwo, eine, musst du beides haben, oder? Du kannst nicht nur das eine haben und du kannst nicht nur das andere haben. Und bei uns war es vielleicht schon ein bisschen so gewesen, dass wir, ja, gerade letzte Saison ein bisschen zu viel einfach in diesen Zonen oder ein bisschen zu viel in den Outsides gelandet, oder? Aber am Schluss, ja, geht's darum, dass du eigentlich, in den gefährlichen Zonen, dir der defensiven Seite nicht viel willst zulassen und offensiv willst relativ viel kreieren, oder? Jetzt kannst du natürlich, viele Varianten haben, wie dem kannst du entgegenwirken, oder? Das ist natürlich die eine, die ist mit Wasserverdrängung und Gartenmass und ein bisschen, ja, Gewicht und Kilo. Aber es ist nicht nur das, aber man hat sicher jetzt durch die Transfer ein bisschen mehr Size und ein bisschen mehr Grit vielleicht geholt, weil das vielleicht schon eher ein bisschen gefällt hat in der letzten Saison. Aber ja, es ist am Schluss halt die gleiche Mischung. Also eben, wenn du zu extrem auf der einen Seite bist, ist es nicht gut. Und ich glaube, jetzt das Jahr zeigt es, dass wir dort sicher ein bisschen Robustheit haben gewonnen. Ob es dann schlussendlich zum Erfolg führt, das werden wir dann irgendwann sehen. Aber schon richtig, ein bisschen mehr aufgrund von dem, ein bisschen mehr Kilos geholt. Ja.
Das täuscht nicht. He?
Nein, das ist schon richtig.
Und vielleicht eine ketzerische Frage, der Genone schon Anfang Saison, was ist der drei Monate?
Ja,
fast zwei Monate.
Ja, schon recht lang verletzt gewesen.
Wie fest haben wir darauf gedrängt, dass er so bald wie möglich zurückkommt? Und wie gross war die Lust gewesen, um ihm möglichst lange Pause zu geben? Vielleicht mit dem Hintergedanken, er spielt jedes Jahr eine WM, hat fast nie eine richtige Pause. Bei der Verletzung gehabt, klar, aber durchgekommen er auch mit dem Wolf, das haben wir gewusst. Auch wenn er ein paar Matches gehabt hat, wo er vielleicht nicht so gehabt hat, wie man es erwartet hat, sind aber immer noch gut durchgekommen in den Top 6. Jetzt weisst du aber, der Giannone wird Ende der Saison wahrscheinlich in Topform sein. Ist da ein bisschen der Hintergedanke gewesen, lassen wir doch den wirklich ausheilen?
Ja, also eben, der Leo ist ja zum Glück nicht so viel verletzt, oder? Und jetzt hat er halt mal etwas gehabt, wo halt einfach seine Zeit hat gebraucht, oder? Ich meine, es bringt ja nichts, wenn du zu dem Zeitpunkt irgendetwas forciert hättest oder so. Und das, am Schluss hat es dich eingeholt wahrscheinlich, wenn du irgendwie hättest probiert, jetzt dort etwas zu beschleunigen. Und ja, ich hoffe jetzt natürlich, das hoffst du immer, oder? Zu dem Zeitpunkt, dass du gesund bleibst und dass du möglichst, also eben, dass du keine Verletzungen hast, das ist fast unmöglich, aber das natürlich, es kommt immer darauf an, wann hast du wer verletzt, oder? Und natürlich, Goalie ist natürlich eine sehr wichtige Position und dort hoffe ich schon, dass wir jetzt der gesund bleiben und möglichst können, der letzte Teil der Saison noch mit einer möglichst gesunden Mannschaft bestreiten. Aber es ist halt immer so, du kannst schauen, es ist immer auch wieder eine Chance, oder? Wenn du, ich sage immer, eine Verletzung ist zwar je nachdem suboptimal und nicht immer gleich, aber es gibt auch eine Chance, oder? Es kann einen nachrutschen, es kann in eine andere Rolle reinkommen, oder es kann dann nachher im Nachgang auf die Länge eben helfen, oder? Und genau ist so der gewesen. Also klar ist es natürlich ziemlich einseitig gewesen, oder? Weil der Team hat natürlich ein riesen Programm gehabt am Anfang, aber ich glaube, das hat ihn auch, das ist auch für die Mannschaft oder für ihn selber, das ist eine Erfahrung gewesen. Und ja, das kannst du nicht planen und das ist jetzt so, wie es ist. Ist gut so, können wir nicht alles voraussehen und nicht alles beeinflussen. Sonst wär's nicht so spannend, habe ich das Gefühl.
Aber die Erfahrung hat schon gezeigt, dass der Leonardo Giannone einfach die klare Nummer 1 ist. Oder? Also ich meine, 14 Spiele gemacht, jetzt schon wieder 92,77% Fangquote. Also man hat ihn schon schmerzlich vermisst in Zug.
Ja, das ist klar. Ich meine, über ihn müssen wir ja nicht diskutieren, was er für eine Ausstrahlung hat und was er gemacht hat. Und wenn er halt einfach, ja, da ist jetzt einfach, das ist einfach eine gewisse Sicherheit. Und das ist irgendwo logischerweise so in den Köpfen. Und das weiss natürlich Mannschaft auch. Ich meine, die meisten sind ja schon länger dabei, oder? Und du weißt, wenn du eine Länge im Goal hast, ist das, ja, sehr eine angenehme Situation. Aber ich glaube, auch der Tim hat gezeigt, dass er auch ein sehr guter Rückhalt ist. Und am Schluss brauchst du einfach ein Top-Goalie-Duo, wo beide zusammen, also eben, wie gesagt, wenn der eine mal ausfällt, muss der andere in die Presse springen. Und ich glaube, da sind wir sehr gut bedient. Da haben wir zwei sehr gute Goalien.
Was eben auch auffällt, eben defensiv sind stark, klar, mit Giannone und Wolf im Goal, aber auch offensiv läuft es. Wie geschmiert die Saison, am meisten Goal geschossen, 137. Und auch mit Lausanne das einzige Team, wenn ich das richtig recherchiert habe, wo 8 Spieler haben mit 20 Punkten und mehr. Lausanne hat, glaube ich, noch 9 drin. Also die Breite im Kader, da hat man schon auch sehr gut geschafft, eben die neuen Ausländer, die gekommen sind. Zwar, wo Schelinek jetzt 20 Spiele nicht getroffen, aber gleich macht seine Punkte. Dort habe ich am Dantangles nicht ganz geglaubt, dass man den nicht als Topscorer geholt hat, weil der hat ja doch gebucht letzte Saison. In Tschechien hat man schon gewusst, dass der weiss, wo die Kiste steht. Aber die Breite im Team und vor allem die Breite in der Offensive, das kann schon ziemlich entscheidend werden dann ab Mitte März, oder wenn es um die Wurst geht. Also.
Ja, es ist sicher wichtig. Also, ich meine, du weißt am Schluss, dass du irgendeine gewisse Anzahl Goal brauchst. Dann weißt du ungefähr, wo du stehst. Klar, du musst so eine nähere Korrelation stellen mit denen, die du überkommst. Oder?
Das ist auch wichtig.
Oder? Aber ich sage, für mich ist es nicht wichtig. Also, es ist ja nicht wichtig, dass du jetzt am Schluss den Topscorer von der Liga hast. Also, ich glaube, du hast es richtig gesagt. Oder wenn ich jetzt schaue, wir haben, glaube ich, vorbehalten 8 Spieler im Kader, die 10 Goal geschossen haben und mehr. Und das ist, glaube ich, am Schluss gibt er eine gewisse Breite. Das gibt er wahrscheinlich auch eine gewisse Unberechenbarkeit. Und ja, auch dort, eben, es ist immer so, dass du Spieler hast, du immer, wo vielleicht sagst, okay, das ist das Potenzial. Wenn du das Potenzial definierst aufgrund der Punkte, die du erwartest, dann hast du das eins und dann hast du immer den einen, der vielleicht unter dem Potenzial ist, der andere, der vielleicht ein bisschen überperformt. Am Schluss musst du dort irgendwie so einen Durchschnitt haben, der halt einfach stimmt, oder? Und wenn das stimmt, dann bist du meistens so dort, wo die Mannschaft als Potenzial erwartet wird. Aber du hast in der Saison, ich sage immer, weißt, es gibt Sachen, die genau gleich sind immer, oder? Also du, Sachen, die wiederkehrend sind, aber der Content zwischen ihnen, den du hast, mit eben, sei es Verletzungen, die wir vorhin gesagt haben, oder mit Ups and Downs, oder mit schlechten Phasen und so, das ist immer anders, oder? Und das musst du irgendwie können, als Mannschaft können wegstecken, oder mit dem musst du können schaffen, oder? Und dann musst du halt manchmal nicht sofort nervös werden, weil es halt nicht wunschgemäss läuft, aber auch nicht übereuphorisch sein, weil es halt jetzt einfach mal läuft. Das ist so ein bisschen halt der Balanceakt, den du musst haben, den die Mannschaft muss haben, den der Coaching-Staff muss haben, den schlussendlich das Management muss haben. Und so ist jede Saison irgendwie so ein bisschen speziell und nie jede gleich. Und darfst du die Saison nicht vergleichen. Und darum sage ich auch, das ist spannend einerseits, und, aber auch, du hast auch nie immer alle Antworten auf alles. Sonst würden wir wahrscheinlich hier nicht diskutieren oder wäre es halb so spannend, unser Business.
Was ist der Grund gewesen, dass man sich für 3 ausländische Verteidiger entschieden hat? Ist da ein bisschen der Gedanke gewesen, man hätte noch einen in der Hinterhand, vielleicht nicht unbedingt zum immer mit 3 ausländische Verteidiger spielen. Klar, wie du sagst, es gibt auch Verletzungen. Da hat man noch einen, den man schon kennt, den man nicht noch an die Mannschaft gewöhnen muss und an Schweizer Hockey vielleicht. Oder ist dort die Idee gewesen, von Anfang an, wir haben den Giannoni, da haben wir wissen, was wir haben, 3 Verteidiger, da können wir den Gegner ein Bollwerk entgegenstellen.
Also es war mal so gewesen, dass wir ja grundsätzlich gesagt haben, von Anfang an mit 7 gehen, oder? Und da gibt es verschiedene Modelle. Du kannst sagen, normalerweise ist wahrscheinlich, ja, du hast 2 und 5. Nehme ich an, meistens, oder? Aber bei uns war es ein bisschen so gewesen, dass es halt hier auf dem Schweizer Markt so die Verteidiger, die wir gesucht haben, nicht hatten, oder? Und dann ist der Entscheid eigentlich auf 3 und 4. Und es gibt dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, oder? Du bist natürlich immer auch ein bisschen. Aber normal hast du eine Rotation, wenn du, sagen wir, 2 und 5 hast, dann hast du eine Rotation, die vor allem vorne stattfindet. Oder du tust wahrscheinlich eher tendenziell mit diesen 5 vorne rotieren. Oder jetzt bei uns ist es so, dass du halt einfach mehr tust, eben nicht, du sagst 2 und 4, oder du machst 3 und 3. Und das ist natürlich einfach ein bisschen situativ halt auch Verletzungssituation. Also heute haben wir eher ein bisschen Tendenz, dass wir viel Schweizer Verteidiger verletzt haben momentan, oder? Da hast du die Möglichkeit, dass du reagieren mit 3 Ausländern hinten. Das ist halt, ja, das ist halt ein Entscheid. Und am Schluss willst du ein bisschen einen gesungenen Konkurrenzkampf schaffen, oder? Und ich glaube, wenn du eben mit 3 und 4 gehst, dann tust du einen Konkurrenzkampf über sämtliche 7 Ausländer schaffen. Und nicht nur eben mit 2 und 5, die du vorne tust, ein bisschen mehr rotieren. Aber es war auch ein bisschen situativ, gewesen, einfach, was der Markt hat hergegeben, ist der Entscheid gekommen, mit 3 Ausländern hinzugehen.
Ist es nicht auch ein bisschen Gift für die jungen Verteidiger? Wenn man 3 Ausländer hat, dann hat man noch Stadler, Riva, Geisser, Ranovagas Schlumpf hat man noch hinein. Jetzt eben, sie haben Glück, die Jungen, dass jemand verletzt ist, aber das hofft man ja logischerweise nie, dass jemand verletzt ist. Aber da verstehe ich dann auch einen jungen Verteidiger, der dann sieht, hey, das sind so gute Namen, das sind so Top-Verteidiger, da habe ich keine Chance, vielleicht muss ich weiterziehen. Spürst du das auch oder ist eher der Fall, hey, nein, die sind gut, ich will besser werden wie die und dann habe ich meinen Platz?
Nein, also Gift, ich sage das Gegenteil. Also wenn ich jetzt schaue, wenn du natürlich auf der Schlüsselposition Spieler hast mit Erfahrung, oder, das gibt in unserem Konstrukt die Chance, dass du einen Jungen kannst. Also du hast vorhin Bengtsson und Jonsson gesagt, oder, kann natürlich ein Junge extrem profitieren, oder, vor 4 Jahren war es noch der Diaz, der Geisser hat den Tank genommen und so weiter. Also wenn du Junge willst integrieren willst, musst du auf deinen Schlüsselpositionen gut besetzt sein. Und dann kannst du jetzt bei den Verteidigern einen Jungen mit dem Alten laufen. Und am Schluss, oder, du den mit dem Kader zusammenstellen, das ist immer so eine Sache, oder, wenn du schaust über eine Saison hinweg. Statistisch gesehen, für uns gesprochen, ist rund... Also wenn du mit 3 abwesenden Spielern, und mit abwesend meine ich eigentlich grossen Teil logischerweise verletzt, oder kann krank sein, oder kann gesperrt sein, oder wenn du sehr gut durchkommst in 52 Spielen mit Playoff, dann hast du 3 abwesende Spieler. Und wenn du Pech hast, hast du 4 bis 4,5, oder? Das kann immer sein. Dann kommt noch darauf ab, wenn, zu welchem Zeitpunkt, wie viel und so weiter. Und für das musst du eigentlich, eben, dein Kader musst du aufbauen, und ich sage immer, du brauchst 9 spielbare Verteidiger und 15 spielbare Stürmer. Und ja, volles Kader hast du wahrscheinlich eh nie. Und wenn du halt ein bisschen weniger Verletzungen hast, ja, dann musst du halt eben so ein bisschen rotieren. Und dann muss halt einfach eben der Jungspieler auch ein bisschen weit seine Chancen sehen. Und ja, klar, bist du vielleicht immer in Konkurrenz mit dem, aber wenn du nicht bereit bist, diese Challenge aufzunehmen, dann weiss ich nicht, was du in diesem Sport verloren hast. Weil am Schluss musst du, je höher das Kunst, du musst die Ellbogen ausfahren und du musst auch zeigen, dass du da bist. Und wenn deine Chance kommt, dann musst du sie packen. Und das ist halt einfach so, wie das Business läuft.
Und nächste Saison haben wir den Rafael Diaz zurückgeholt. Sicher allen Fans vom EVZ das Herz aufgegangen. Wann ist für dich die Entscheidung gereift, dass man nochmal an den Tisch zusammenhockt und dass man den Rafael Diaz nochmal zurückholt? Zu seinem Herzensclub vor allem auch. Nochmal die eine Saison gibt. Er ist 39, spielt aber immer noch top. Also aus meiner Sicht, also spricht sportlich vor allem nichts dagegen. Aber wann bist du ja auf den Pfad gekommen, hey, sitzen wir nochmal zusammen und vielleicht klappt es dann auch. Und jetzt hat es geklappt.
Ja, also der Grund war, dass wir sicher, also es war jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie noch eine Cinderella-Story kreieren. Klar, ist natürlich schön.
Ist es aber
jetzt so? Ja, es ist jetzt so, aber es war nicht der springende Punkt. Also der springende Punkt war der, dass wir glauben, dass der Raffi noch auf einem sehr hohen Niveau performen kann, trotzdem, dass er nicht mehr 20 ist. Aber auch natürlich auch, wie ich vorhin gesagt habe, oder auch als Leader in der Garderobe und rund um so, wie er den Sport lebt, ein grosses Vorbild ist für die Jungen. Gerade weil wir eben jetzt zum Beispiel nächstes Jahr relativ viele Junge haben, ist das ein guter Mentor auch. Aber eben, es war nicht der Grund gewesen, dass wir ihn einfach als Mentor zurückgeholt haben, sondern weil wir glauben, dass er uns noch helfen kann und auf einem guten Niveau spielt und dementsprechend unsere Mannschaft besser macht. Das war der springende Punkt gewesen. Und alles andere, dass jetzt alles andere sich noch der Kreis schliesst und so. Ja, das ist schön, aber es ist nicht, das sind nicht Beweggründe gewesen.
Ja, und heute haben wir noch mit dem Andreas Wingerli verlängert. Ist das eigentlich extra gewesen, weil du zu unserem Podcast gekommen bist, dass
wir
heute
die Meldung rauslassen? Ja, das haben wir extra wegen euch gemacht.
Also auch dort setzen wir auf eine Kontinuität. Ich habe natürlich noch aufgeschrieben, Andreas Wingerli, auslaufender Vertrag, da müssen wir mal nachfragen und prompt ist gerade die Meldung gekommen bis 2027. Das ist auch eine Tendenz, die ich feststelle in letzter Zeit, dass man auch mit Ausländern länger verlängert. Ich hatte das Gefühl, früher war es wirklich nur das Gefühl, dass man da manchmal nur einen Jahresvertrag gemacht hat und dann mal geschaut hat. Aber jetzt wird man auch an den Ausländern festhalten. Also eure 7 stehen jetzt für nächste Saison. Also Leute, jetzt haben die Vertrag, die 7 für nächste Saison. Also auch da wird man etwas aufbauen mit dem Importpersonal.
Ja, also am Schluss ist es ja eh, ich glaube, im Mannschaftssport ist es irgendwo wichtig, eine gewisse Kontinuität zu haben, oder? Und das ist natürlich klar, die Ausländer sind Teil von der Mannschaft und es ist so, dass es bei uns jetzt eigentlich der Kern, den wir haben, ist relativ lang bestehend gewesen, oder? Und es wird auch irgendeine Zeit geben, weißt, wo du da fasst. Also ich habe schon ein bisschen in meinem Kopf, geht da so ein bisschen Rebuild, geht doch ein bisschen umeinander, oder? Das musst du auch. Ich sage immer, das Schlimmste ist, wenn du irgendwann aufwachst und siehst, jetzt unsere Mannschaft ist total überaltert, oder? Also im Global überaltert. Klar, wir haben jetzt mit gewissen Spielern, die schon in einem fortgeschrittenen Alter sind, Leaderfiguren, wie ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, am Schluss ist die Mischung ganz wichtig, oder? Dass du einerseits eben eine Hierarchie hast, wo die zu oberst stehen, logisch, Erfahrung, können weitergeben. Du hast Junge, die schlussendlich drücken und so ein bisschen die nächste Generation sind. Und eben auch Kontinuität, die ich finde, wichtig ist. Nur so kannst du etwas aufbauen, wenn du zu viele Mutationen hast. Also nicht nur in der Mannschaft, sondern generell, dann ist es einfach schwierig. Einzelne Mutationen wirst du immer haben. Also du wirst immer punktuell in deiner Mannschaft Veränderungen haben. Das wird es jedes Jahr geben. Aber eben so ein bisschen, natürlich auch ein bisschen überlegen, wie sieht unsere Mannschaft vielleicht aus in 3, 4 Jahren, oder? Das ist bei mir immer eine Überlegung. Wenn ich jetzt junge Spieler nachziehen, dann habe ich irgendein Bild im Kopf und denke, okay, was ist das mal für ein Spielertyp, obwohl das da manchmal komplett falsch schlägt, oder? Weil die Entwicklung vorausgesehen von einem jungen Spieler ist etwas vom Schwierigsten, oder? Du stehst irgendwie so in ein Schema rein, wo du denkst, ja, von seiner körperlichen Zusammensetzung her sollte der und der Spieler werden, oder? Ist meistens so, aber ob er es dann nachher schlussendlich schafft, oder? Und ob er dann auch ein Top-Franchise-Player wird, oder? Das ist halt immer ein bisschen der Sterne geschrieben, das weisst du nie. Und das ist gut, dass man es nicht weiss. Und so ist es natürlich auch gängig, bei jedem Transfer, den du machst. Und das inkludiert Ausländer auch, dass du sagst, ja, du hast irgendetwas vor mit dem und du willst, dass der möglichst nicht nur eine Saison bleibt, sondern eben auch eine gewisse Kontinuität mitbringt. Und das ist so ein bisschen unser Credo, wo wir glauben, das ist wichtig beim Zusammenstellen von einer Mannschaft.
Und das, obwohl ihr zwei im Hand, also Spass beiseite, aber man hört ja zum Teil so ein bisschen von den Spielern, dass nicht alle gleich begeistert sind von dem Heim, aus verschiedenen Gründen. Also grundsätzlich ist es eine ganz gute Sache, verstehe mich nicht falsch, aber also die Gläser und Spieler, man hört da etwa die so totale Überwachung beim Essen, mit dem Haufen vorgeschrieben, sind das nur Hirngespinste, die man da zum Teil gehört, oder ist es tatsächlich so, dass das nicht alle gleich lustig finden?
Ich habe das Gefühl, es ist viel, es sind so ein bisschen Gerüchte, viel ist so ein bisschen Neid und Eifersucht. Und es ist sicher, schlägt kein Geiss weg, also einer, der nicht so gerne trainiert und nicht weiss, auf was es drauf ankommt, oder, in der heutigen Zeit.
Gibt es von denen noch Leute?
Ja, es gibt schon der eine oder der andere, der vielleicht nicht so super gerne, bei uns im Plus 3, das ist dort, wo die vielen Maschinen und Handeln sind, nicht so gerne Zeit verbringt. Und einer, der das wirklich per se gar nicht gerne macht, das ist vielleicht nicht unbedingt richtig für uns. Aber es ist, oder das sind die Möglichkeiten, die wir haben, die sind unglaublich. Und es ist bei uns auch nicht so, dass wir irgendwie den gläsernen Athlet wegkreieren, überhaupt nicht. Es geht am Schluss immer noch, für mich zumindest ist ganz wichtig, es ist immer noch ein Mensch unter dem Helm. Und das sind soziale Komponenten extrem wichtig, die du nicht kannst messen mit irgendwelchen, mit all den Möglichkeiten, die du hast. Und für uns ist ganz wichtig, dass man Definition von Hochleistungskultur, die definiert sich nicht nur mit Eim und Essen und den Kernkompetenzen, die wir haben, was ja unglaubliche Möglichkeiten gibt. Und das ist eine extrem wichtige Grundlage. Aber wir wissen alle, dass Hockeyspielen noch viel mehr ist als nur die Athletik oder die Nutrition oder was auch immer. Das sind ganz wichtige Faktoren, oder? Nicht falsch verstehen. Aber schlussendlich nachher der Spieler mit einem höheren Hockey-IQ können zu bestimmen. Das sind unglaublich viele Faktoren, die noch dazwischen kommen, die für uns auch sehr wichtig sind. Also gerade vor allem ein Umfeld kreieren, wo sagen wir, vertrauensvoll ist, wo man weiss, dass es einem hier wohl ist. Also ich rede nicht von Wohlfühloase. Ich sage, es ist einfach, Hochleistungskultur heisst nicht einfach, ich salutiere und wenn ich euch sage, jetzt musst du auf einen Bein kumpen, dann macht er das für 2 Minuten und fragt nicht, wieso. Also am Schluss ist es wichtig, dass du, der Sport muss noch Spass machen. Du wirst keinen Blumentopf gewinnen, wenn du Spieler hast, die am Morgen kommen und auf die Uhr schauen und eigentlich schon gerne würden lieber wieder daheim sein. Wir wollen Spieler, die schlussendlich aber wissen, dass wenn du erfolgreich sein willst und deine Ziele als Mannschaft oder persönlich erreichen willst, das hat ein Preisschild. Und es ist nicht immer jeden Tag einfach Sonnenschein und immer schönes Wetter, sondern das ist hart. Und da haben wir, ein Programm, das vielleicht ein bisschen härter ist als an einem anderen Ort. Und der das halt nicht bereit ist zu machen, das ist vielleicht auch ein Spieler, der nicht zu uns passt. Und das probieren wir zu evaluieren, aber das muss schlussendlich auch die Spieler fragen, oder? Ob das jetzt für sie etwas ist. Aber ich glaube, der Ambitionen hat, der weiterkommen will, findet dort sehr, sehr gute Voraussetzungen, die du kannst suchen, habe ich das Gefühl.
Wenn wir nochmal auf letzte Woche kommen, beim Sven Helfenstein im Podcast, hat er gesagt, oder die Behauptung aufgestellt, dass man bei den Spielern eigentlich keinen Fortschritt sieht von Jahr zu Jahr. Also, sie sind eigentlich immer im grünen Bereich sozusagen, aber es sind immer die gleichen Werte. Also, man hat Anfangs-Sommertraining die gleichen Werte wie letzte Saison, Ende Sommer ist man besser, aber es sind gleich die gleichen Werte wie auch noch vor einer Saison. Also man wird eigentlich nicht besser. Es ist einfach immer gleich jeden Sommer. Und jetzt im OIM kann man wirklich alles messen. Es werden jede Daten genommen. Kannst du da dazu etwas sagen, wie es beim EVZ aussieht? Also werden die Spieler wirklich auch die Werte besser von Jahr zu Jahr, wo sie bei uns sind und auch die Privilegien vom OIM geniessen können?
Ja, also man muss natürlich auch völlig differenzieren, von welchen Spielern das wir reden. Logisch hast du, wenn du jetzt sagst, du bist auf National League Niveau, oder? Und dann hast du irgendwo sagst du, du hast die Peak erreicht. Also quasi dein genetisches Potenzial. Dann ist es so, du hast eine Saison, die anfängt. Sagen wir, unser Geschäftsjahr fängt im Mai an. Dann machst du, für dich noch wichtig zu sagen, oder du schaust nicht einfach so, du hast die Off-Season und dann hast du 3 Monate Krafttraining, sondern wir schauen es immer über eine ganze Saison an. Und am Schluss geht es ja darum, du hast irgendeine Saison, die startet und dann geht es darum, dass du möglichst gut in eine Saison durchkommst und in den Playoffs physisch gesehen noch eine Stufe raufgehen kannst. Und dann ist, je nach Ausgang von der Saison, ist fertig. Dann hast du normalerweise 3 Wochen hockeyfreie Zeit, oder? Und dann willst du ja, dass die Spieler nicht irgendwie 24 Stunden auf dem Sofa hocken und sich nicht bewegen und Chips essen. Aber dann musst du ein bisschen den Kopf lüften und dann wirst du einen Drop-off haben. Und es ist schon so, dass nach der Ausgangswert probierst ja sicher nicht tiefer zu haben als der, den du letztes Jahr hast. Aber jetzt bei einem jungen Spieler, oder, der noch in der Entwicklung ist, wo du vielleicht siehst, der hat jetzt zum Beispiel noch Potenzial, dass er resistenter wird, dass er mehr Muskelmasse muss generieren, Fettmasse runter muss oder Magermasse hoch, oder? Dann hast du schon Ausgangswerte, wo du müsstest sagen, dass du jetzt, nehmen wir jetzt einen 18-Jährigen, der per Datum 1. Mai 2025 diesen Wert hat, dann probierst du alles daran zu setzen, dass er dann in einem Jahr nicht auf dem gleichen, sondern auf einem höheren Ausgangswert startet. Aber bei einem, wo irgendwo der Peak erreicht hat, da ist natürlich vielleicht schon mehr Änder vor einer Performance-Erhaltung, oder? Und dass es nicht runtergeht, weil am Schluss ist es so. Ich meine, jeder hat eine biologische Uhr, oder? Und beim Spieler, der halt 35 ist, dann musst du halt ein bisschen andere Massnahmen treffen. Da geht es darum, dass er möglichst gesund ist und der wird vielleicht auch nicht mehr. Dann schaust du nicht, dass er schneller wird, dass er nicht langsamer wird, oder? Es ist halt einfach ein bisschen die Individualisierung, die halt nicht bei jedem gleich ist, oder? Und das ist jetzt ein bisschen pauschale Aussage. Also, das kannst du nicht für jeden Spieler. Es kommt immer darauf ab, wie alt der Spieler ist.
Also, Ausnahmen müssen ja möglich sein, oder? Ich nehme an, dass, aber wenn jetzt einer hätte, der sagt, Off-Ice-Training, machen das einfach ohne mich. Ich esse meine Hamburger und dann schiessen in den Playoffs jedes Jahr 15 Goal.
Ja.
Was machst du denn? Dann kannst du dem nicht sagen, ja gut, mach das woanders. Weil die Goal nimmst du dann. Also, eben so ein Individuum, das woanders tickt, ist das bei euch möglich? Das wäre dann einer, der ein bisschen aus der Reihe tanzt. Einer mit Ecken und Kanten, wo vielleicht sagst, das ist ein komischer Typ, aber er schießt Goal.
Ja, ich meine, es gibt ja x Beispiele, wo eigentlich, nicht x Beispiele, muss ich ja sagen, in der heutigen Zeit es wird doch gängig ein bisschen halt, also der Einzige, wo man jetzt genauso, wie du sagst, wo man in den Sinn kommt, ist der Phil Kessel. Das ist der einzige Spieler, der wahrscheinlich würde sagen, der widerspricht schon gewissen oder sehr vielen Theorien und muss eigentlich wirklich sagen, das hat er irgendwie 1000 Spiele aneinander gemacht, hat wahrscheinlich eben ernährungstechnisch seine eigenen Methoden und hat gleich sehr, sehr gut performt. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen die Ausnahme. Also im Grundsatz ist schon wichtig, dass du heute wahrscheinlich einfach auch, dass deine, die Frage ist immer auch, was willst du, oder? Also es ist manchmal noch schwierig, das können statistisch zu beweisen. Das, was du sagst, ist richtig. Also weißt, wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht einfach nur die Ja-Sager kreieren. Also weißt, in einer Mannschaft gibt es ja immer so ein Innenleben, oder? Und dann musst du, ich sage, gute Mannschaften, die haben immer Konflikte, immer auf der Sachebene. Und wenn du dort einen hast mit Ecken und Kanten, wo vielleicht halt doch ein bisschen mal etwas sagt oder irgendwie vielleicht halt doch ein bisschen der ist, wo man auf den Tischen tanzt, ist das sicher nicht verkehrt. Aber es ist immer die Frage, in welchem Ausmaß. Fakt ist, dass wir wahrscheinlich, wenn wir 20 Jahre zurückgehen, und da kann ich schnell Dino schnell zitieren, wenn man schaut, jetzt die Mannschaft dann zumal Zug 98 Meistertitel, das war eine Rock'n'Roll-Mannschaft gewesen, oder? Und das ist vielleicht der grosser Teil gewesen, dass die dann erfolgreich gewesen, oder? Wir müssen jetzt nicht alle Geschichten aufrollen, aber das würde heute wahrscheinlich in diesem Kontext nicht mehr funktionieren. Es ist eine andere Zeit, aber ich sage, es ist richtig, du musst manchmal ein bisschen von dem musst haben. Also das ist befruchtet für eine Mannschaft, was das dann für einen Spielertyp ist. Also, dass es der ist, das ist jetzt extrem gewesen, oder vorher hast du gesagt, der, der einfach sagt, per se, ich esse nur Hamburger, das ist mein Menü, und ich trainiere nicht im Sommer, das ist zu extrem, der wird bei uns keine Chance haben.
Das ist, wir sind Experten für Überspitzung. Und,
aber ich weiss, was du meinst.
Oder, natürlich geht das nicht. Man muss aber auch dazu sagen, eben Rock'n'Roll-Mannschaft vor bald 30 Jahre, wo das gesehen
ist. Aber stimmt, oder? Es ist Rock'n'Roll.
Ja, aber das wird heutzutage auch ein bisschen glorifiziert, oder? Man kokettiert damit, wir haben eigentlich nur Blödsinn gemacht und ein bisschen Hockey gespielt. Das stimmt nicht. Ich glaube, die Leute, die wir kennen, die haben auch sehr stark dafür gesorgt, dass man eine Arbeitsmoral hat, die sehr hoch war. Mhm. Natürlich hat man können am Vergnügen frönen, aber das hat auch stark mit den begleitenden Massnahmen zu tun. Oder wenn wir dort gewusst hätten, es gibt Handys, dann wären wir wahrscheinlich weniger in Ausgang, als wir das gemacht haben dort. Oder es war einfach nicht dokumentiert gewesen, was wir gemacht haben. Aber die Arbeitsmoral, die ist sehr gross gewesen, stark. Und das war auch eine Mannschaft gewesen, die durch die Typen, durch die verschiedenen, die wir hatten, eben auch wieder enforced worden, also wie kontrolliert worden. Man hat dann gesagt, ja gut, wir haben es lustig, aber wenn wir da arbeiten, dann arbeiten wir zu 100% und richtig. Anders als man das heute macht, logischerweise, wir haben noch nicht die Mittel gehabt. Also im Sommertraining hat man, eben, wie wir schon angesprochen, mal Bankdrücken gemacht und Kniebeugen. Und wenn man dort gut war, dann hat man gut trainiert im Sommer.
Aber das nimmt mich jetzt schon wunder. Bist du der Sommertraining König gsi?
Nein, bin ich nicht gsi.
Bist du der gsi, der gesagt hat, Sommertraining könnte machen, aber ohne?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin gerne mit dem Mountainbike unterwegs gsi, Zuckerberg einmal rauf und dort bin ich sehr gut gsi. Das glaubst jetzt du nicht?
Mal, ich kann dir nur
sagen, wir haben schon Arbeitsmoral,
was bei dir ausgesehen hat.
Wir haben eine sehr gute Arbeitsmoral gehabt, weil wir haben auch welche Profi sein, schon dort, und du hast dort schon gewusst, wenn du nicht Vollgas gibst, dann wirst du einfach nicht Profi sein, dann gehst du ab, dann spielst du in der Nazi B damals, was auch seinen Reiz gehabt hat. Aber es war einfach nicht das Gleiche gewesen. Nicht nur vom Verdienst her. Es geht auch darum, was du für Möglichkeiten gekriegt hast. Dazu mal schon in den 90er Jahren haben wir können Europa Cup spielen. Es hat dort die Euro Hockey League gegeben. Haben wir können in Russland, Tschechien, weiss ich was spielen. Es war auch dort schon lustig gewesen. Das sind alles Goodies gewesen, die du dort gekriegt hast, wenn du im Profi-Hockey gewesen bist. eben ganz anders. Aber eben das Rock'n'Roll-Zeug, das gibt's heute nicht mehr, logischerweise. Das geht auch nicht mehr, weil wir haben nicht 52 Match gehabt und noch.
Ja, also ich glaube schon, dass die heutigen, also schon auch noch guten Team-Spirit haben, die einen, und dann sieht man daran, dass er schon im Ausgang und so, also das muss ja heute auch noch der Fall sein.
Absolut.
Also es ist anders, aber man geht schon auch noch
aus. Aber weißt, ich glaube, der Punkt ist, auch wenn du jetzt die Zeiten nicht kannst, miteinander vergleichen. Aber Arbeitsmoral ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Können sagen, okay, gut, können abschätzen als Mannschaft, jetzt ist Arbeit angesagt und jetzt schonen wir einander nicht, oder? Und die anderthalb Stunden, wo wir Training haben auf dem Eis, die nehmen wir uns jetzt zusammen und denken nicht, machen nicht irgendein Gaudi. Und wenn es lustig ist, dann ist es lustig. Weißt du, so die Differenz können machen, das ist, glaube ich, relativ wichtig. Und heute ist es vielleicht einfach so, dass die Spieler, die haben ja immer auch noch, die haben immer noch Fun. Vielleicht ein bisschen anders.
Also hoffentlich auch.
Ja, also weißt du jetzt.
Ja, aber nicht mehr so, wie wenn der Zug einer kein Ausländer, der die ganze Schweiz kennt, der ist nicht sehr lange dort gewesen. Der Name würde ich lieber nicht sagen. Aber der hat sehr gerne mal eins getrunken. Also sehr gern. Das war aber oftmals der, der am nächsten Tag der erste in der Garderobe war. Man hat ihn geschmeckt dort in der Garderobe schon. Aber die Arbeitsmoral, das ist das, was ich sage. Ob denn das gesund war, glaube ich eher weniger. Oder? Zum Teil hat man natürlich den Körper schon, also
geschlossen.
Man hat Raubbau betrieben. Oder? Ja. Also das, dann haben wir gedacht, dann hast du gesagt, playing with guilt. Ja. Also du hast ein schlechtes Gewissen gehabt. Weil es heisst, du kannst doch nicht am Abend vor dem Spiel, weiß ich was, 12 Stangen oder Halbliter, was dann gewesen sind. Das geht nicht. Ja. Doch, das geht. Aber das geht nicht sehr lange, oder? Ja. Das machst du vielleicht ein, zwei Mal und dann merkst, hey,
das ist einfach nicht, ja.
Du könntest nicht zwei Matches hintereinander machen, so, oder?
Und heute ist es vielleicht so, dass du dir das einfach rein, einfach von dem Programm und was der Sport alles fordert, kannst du dir das gar nicht regelmässig leisten. Du musst einfach wissen, wann, oder? Also, das ist ja völlig normal, dass man irgendwie einmal muss können abschalten und ein bisschen Freude haben. Aber es ist einfach nicht mehr wahrscheinlich in der gleichen Frequenz, wie das früher ist, der Fall gewesen. Und die halt das haben können und gleich noch können performen und am nächsten Tag die Ersten waren und eigentlich immer, wenn du nichts hast angemerkt, die, habe ich das Gefühl, die sterben halt einfach langsam ein bisschen aus, oder?
Also die Typen. Die auch noch jassen im Gar und nicht am Handy sind.
Ja, das ist, also, ich meine, schau, es ist eine andere Zeit, oder? Also, wenn du schaust, halt da schon rum, die Jungen, die wachsen ganz anders auf. Ich meine, die können sich ja alles, können sich die informieren. Die können sich mit allem informieren. Du hast heute so viele Möglichkeiten, Social Media, Internet und so weiter, oder? Und das ist manchmal Fluch und Segen. Also, die sind zum Teil ihrer Denkweise relativ weit, oder? Und können Fragen stellen, aber manchmal sage ich auch, dass manchmal so viel in ihrem Kopf rumgeht, dass die jetzt sogar nicht mehr instinktiv Hockey spielen können. Weil du schon das Gefühl hast, ey, was ist der Morgen oder was ist der Übermorgen oder so.
Also das stellst du wirklich fest.
Also ich habe manchmal das Gefühl, weißt, wir reden ja immer von Fokus, oder?
Ja.
Und sagen, was ist Fokus? Oder Fokus ist genau das gewesen, was ich vorher gesagt habe. Können sagen, okay, was ist jetzt wichtig? Jetzt ist das Training wichtig und jetzt denke ich nicht schon, was morgen und übermorgen so sein oder schon, was könnte denn nachher sein, wenn das und das ist. Ich finde, im Moment sein und sagen, okay, was kann ich beeinflussen? Das ist heute das Training, das ist morgen der Match. Und nicht überlegen, ja, wenn ich jetzt heute nicht performe, wie ist denn mein Vertrag nächstes Jahr? Also, so eine kleine Form von abstraktem Denken, oder? Ist vielfach sehr hinderlich und das beobachte ich schon noch viel. Je mehr, dass du dir auch manchmal vornimmst, und es ist nicht immer eine böse Absicht dabei, es ist ja professionell, du denkst, ich will das und das machen, aber wenn du eine Liste mit 10 Tasks vor dir hast und sagst, das will ich jetzt heute mal umsetzen, im Training oder im Spiel oder so, dann kannst du nicht mehr instinktiv Hockey spielen. Und das Spiel geht um Instinkt. Also du musst können Automatismen hervorgeben, wo du einfach machst. Und wenn du zu viel studierst, das wissen wir selber alle, dann ist es einfach, dann kannst du nicht dein Level abrufen.
Also wie bekommt man das bei euch an, dass es eben nicht so ist? Also was macht ihr für Trainings? Also mental?
Ja, gute Frage, da gibt es verschiedene. Also heute haben ja viele Spieler einen Mentaltrainer, oder? Ich sage immer, das ist sehr, ist relativ schwierig, wenn du das als Club vorgibst. Also, meine, wenn ich
kann schon sagen,
nein, kannst du nicht. Ich finde, bei uns ist es so, wir haben eine Sportpsychologin, die zur Verfügung steht, wenn das einer braucht. Oder? Also, auf Academy-Stufe 17, 20, da finde ich wichtig, dass es so ein bisschen pädagogische Anlaufstelle ist, wenn es irgendein Problem gibt. Also es muss nicht nur für die Junior, also für die jungen Spieler sein, es kann auch für eine Profi sein, aber heute hat die auf dem Profibereich, die mit dem arbeiten, die haben meistens ihren eigenen Mentaltrainer und die haben ihre eigene Baustelle, die sie ran arbeiten wollen und das ist total individuell. Aber der, den du eigentlich vor die Mannschaft stellst und sagst, du musst oder du müsst jetzt, das finde ich nicht zielführend. Und da gibt es ganz verschiedene Themen, oder? Der eine hat mit dem, was ich vorhin gesagt habe, das Problem. Ich nehme das einfach so ein bisschen wahr mit den Gesprächen und Sachen, die ich höre, dass vielfach, weißt du, den Spieler eingetrichtert wird, ja, jetzt hast du 5 Einsätze auf National League Niveau. Ja, jetzt sollte schon eine Nationalmannschaft spielen. Und wenn du Nationalmannschaft spielst, sollst du doch schon in der NHL sein. Also weißt du, einfach wie fast immer eins weiter und du kannst dich gar nie in diesem Moment festsetzen. Das ist das, was ich manchmal ein bisschen beobachte und es wird ihnen von diversen Seiten einfach eingeredet, oder? Und am Schluss glauben sie es und können gar nicht ihre eigene Meinung haben. Und wir probieren logischerweise zu sagen, ja, es ist wichtig, eben Fokus. Ja, das ist ein Thema, das man überall hört, das wahrscheinlich überall irgendwo in der Garderobe steht oder so, aber das dann können umsetzen und was bedeutet und auf jeden einzelnen Spieler abbrechen, das ist nicht ganz einfach.
Ja, das stellen wir sehr schwierig vor und ist darum auch eben der Grund, dass man die Jungen nicht verheizen will. Also eben, dass man nicht sagt, hey, du spielst jetzt nur noch National League, sondern einmal eben einen Schritt zurück, mal noch 20 Elite, ich weiss nicht, kann das auch ein Grund von dem sein, dass man nicht zu früh zu viel wird und dann der nächste Schritt, so wie du es vorher beschrieben hast.
Das ist voll situativ. Also das finde ich, also vielfach ist es so, dass ein Junge, wenn er raufkommt, dass er einfach mal eine Chance hat, oder? Und dass er mal ins kalte Wasser gehst und du musst schon ein bisschen weit an ihn glauben und ihm das Vertrauen schenken, oder? Und dann kann es natürlich auch sein, dass es der Mensch ist, dass du ihm sagst, okay, und jetzt gehst du wieder zurück in die U20, weil man sagt, ja, jetzt hat er vielleicht, jetzt geht er wieder dort gehen, eine andere Rolle übernehmen. Ist auch Teil von der Ausbildung. Und dort merkst du aber relativ schnell, wenn es jetzt einer als Degradierung anschaut, oder, und zu Tode betrübt ist, dann ist es meistens nicht so ein gutes Zeichen, oder es ist auch nicht ein gutes Zeichen, wenn er näher runtergeht und sein Spiel komplett ändert. Oder? Du siehst vielfach bei denen, die eben jetzt National League spielen, wo du ja sowieso die einfachen Sachen musst richtig machen und nicht gross viel mehr verlangt wird am Anfang. Aber wenn er dann zurückgeht und quasi sein Spiel nicht gross verändert, dann siehst du meistens, das ist aus meiner Sicht immer ein gutes Zeichen.
Der Mann, der das nächste Jahr alles genau, soll steuern.
Genau, das sagen.
du hast auch den Michael Liniger im Sinn.
Oder? Ja, definitiv. Ja.
Der soll als Trainer nächstes Jahr, nächste Saison, alles steuern. Ist das eine Reaktion auf seine Arbeit als Assistenztrainer in dieser Saison oder haben Sie das schon vorher im Kopf gehabt, als Sie ihn geholt haben? Dass er irgendwann übernimmt, vielleicht nicht gerade nächste Saison, das haben Sie ja nicht gewusst, Anfang Saison, dass er dann aufhören wird.
Also es war nicht so, dass ich jetzt, wo er ist, kam letztes Jahr zu uns, dass ich im Kopf hatte, primär, dass er ein potenzieller Dantanges-Nachfolger wird. Weil dort hast du ja gewusst gehabt, dass, oder hat zwei Jahre unterschrieben, oder? Und der Dan hat jetzt nach dem noch eins gehabt, das hat eigentlich nicht gematcht, oder? Wenn du die Vertragslaufzeit anschaust. Also ich gewusst habe bei ihm, dass er ein potenzieller National League Coach kann werden. Dass es jetzt bei uns hat in dem Sinn geklappt, oder? Ist halt vielfach Timing. Ist natürlich in dem Bereich, es gibt 14 Jobs, oder? Dort hier, und dann ist halt das Timing enorm wichtig und, dass wir jetzt mit dem einen haben, der jetzt zwei Jahre so ein bisschen unsere Philosophie hat lernen kennen und logischerweise jetzt so seine eigene Handschrift wird reinbringen. Also ist schon noch wichtig zu sagen, wir suchen nicht irgendwie einen Dantanges 2.0. Es ist eine Person, also mit dem Dantanges wird Ende dieser Saison ein Kapitel zu Ende gehen, oder ein sehr erfolgreiches Kapitel, einer, der die Organisation geprägt hat und auch sehr erfolgreich ist gewesen. Und jetzt geht es darum, dass wir eine neue Person haben mit dem Michael Liniger, der einerseits die Philosophie wieder trägt. Also unsere Philosophie hat gewisse Guidelines, aber innerhalb von diesen Guidelines muss auch zwingend Platz sein, dass er seine eigene Unterschrift oder Handschrift reinbringen kann. Oder? Und da wird er sicher gewisse Veränderungen haben und machen. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, dass er dort hier wirklich ein sehr guter Trainer ist in der Zukunft und auch, dass es in der jetzigen Situation der richtige Trainer ist für EV Zug.
Also ich habe es auch extrem schön gefunden, dass vor allem ein Schweizer die Aufgabe übernehmen darf, weil das haben wir jetzt auch, glaube ich, in allen drei Podcasts, die wir bis jetzt gemacht haben, haben wir das immer wieder diskutiert, dass es eben wenig Schweizer hat in der National League, wenn man vergleicht mit Schweden, Finnland, Tschechien, wo es eben nur so Landsleute eigentlich dann hat, auch an der Bande. Wenn ist das greift, dass er wirklich der Richtige ist? Also ich nehme an, du hast den Mert Zusch auch noch sondiert. Aber ist es ziemlich schnell klar gewesen, dass man auf eine Schweizer Lösung weggeht? Ziemlich schnell klar gewesen, es wird der Michael Liniger sein?
Nein, also Schweizer Lösung war nie ein Thema gewesen. Also für mich ist es im Prinzip, Nationalität spielt bei mir eine untergeordnete Rolle. Also es hätte ein Pakistaner sein, wenn ich das Gefühl hätte,
das wäre interessant. Der, wo,
ja, wäre interessant, vielleicht auch nicht so realistisch, aber rein von der Fachkompetenz und Sozialkompetenz, wenn das eine wäre, dann hätte so das können sein. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber es war ja das Gleiche gewesen, wo wir mit dem Dan Tangnes schon vielleicht ein bisschen Stirnrunzeln gekommen aus gewissen Bereichen Bezug, wenn du jetzt mit einem Norweger kommst. Und der ist für mich auch eigentlich im Vordergrund gestanden, was haben wir das Gefühl, ist die Person in der Zukunft fähig zum Leisten? Nicht per se, was hat er in der Vergangenheit nur gemacht? Klar ist die Erfahrung ein bisschen wie da, wo eine Rolle spielt, aber ich finde, die Zukunft ist viel, viel wichtiger. Und am Schluss ist es immer halt die Person, die dahinter steckt. Und dass es jetzt beim Michel Liniger eine Schweizer Lösung ist, das geht natürlich wiederum, ja, es ist eben nicht bei uns primär gewesen, wir wollen Schweizer Trainer, sondern wir wollen den, wo wir das Gefühl haben, dass der ist, der die Philosophie weitertragen kann und zu uns passt. Aber es gibt natürlich eine andere Ausgangslage. Ich sage immer, du hast von einem Kader, hast du normalerweise 3/4 Schweizer und wenn jetzt halt ein bisschen die Sprache mehr Schweizerdeutsch ist, klar wird die Kabinensprache immer noch Englisch reden, gibt es vielleicht ein bisschen eine andere Ausgangslage. Also wenn du gewisse Diskussionen hast und die kannst du in deiner Muttersprache austragen, ist es eine andere Ausgangslage. Ich sage nicht, dass es ein Vorteil ist, aber es ist eine andere Ausgangslage, als du bisher jetzt hast gehabt. Und ich finde, er macht einen hervorragenden Job. Ich finde, er ist schon sehr realistisch gewesen mit seinem Weg. Also er hat sich auch, glaube ich, Zeit gelassen, oder? Und auch gewartet auf die Chance. Und die Chance hat sich jetzt ergeben. Und ich glaube, dass es ein guter Call war, den wir gemacht haben.
Hat es dann, aber die Aussenwirkung von ihm ist ja irgendwie ähnlich. Der Dan ist auch nicht ein riesen Vulkan. Also ich rede von der Aussenwirkung. Mhm. Wir sind da gerade oben, ist weiss die Mannschaft und sonst niemand. aber einfach der Eindruck, den er macht, hat er dann aber auch ein gewisses Charisma, das er ausstrahlt. Aber auch der ruhige Typ, er grinst zwischendurch, hat eine gute Ausstrahlung. Und der Liniger ist jetzt auch nicht einer, wo man das Gefühl hat, das ist ein riesen Vulkan. Also muss nicht, ich sage jetzt mal, ein Crawford-Typ sein, der auch mal wütet auf der Bank, was auch gut sein kann, hängt vom Typ ab. Aber hat das überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt? Oder täuscht man sich da?
Also am Schluss ist es immer das, was man vielleicht nicht sieht, oder, also ich meine, der Dan kann recht austicken. Also,
ja, das, jetzt darf ich es sagen.
Nein, aber das ist natürlich die Frage, oder, was nimmst du wahr?
Das heisst aber nicht, dass er, das ist nicht üblicherweise, ist er relativ ausgeglichen.
Auf ja, ja,
Bank. Also austicken heisst für mich, das ist eine außerordentliche Situation. Ja, dass ich dort austicken, ist klar, aber...
Also ich finde es sowieso wichtig, oder, der Trainer, in der heutigen Zeit muss vor allem einfach sozialkompetent stark sein, oder? Und wie du dann schlussendlich den Einzelspieler besser machst oder die Mannschaft führst, da gibt es ganz verschiedene Strategien, oder? Aber wenn du eine Person hast, die sozialkompetent ist, dann kann die abschätzen, zu welchem Zeitpunkt was musst du sagen oder was du als richtig empfindest. Und das ist einerseits klar, wenn es emotional muss sein, dann ist es emotional. Wenn es eher ruhig muss sein, dann ist es eher ruhig. Das ist, glaube ich, sehr situativ, wie schlussendlich die Mannschaft darauf reagiert. Aber das ist manchmal schwierig. Also eben, wir suchen jetzt nicht einen Trainer aus, in dem, dass wir das Gefühl haben, ja, wir müssen jetzt einen haben, der einfach ein bisschen poltern muss und zwischendurch ein bisschen eine Show machen. Aber es ist heute so. Ich meine, die Spieler funktionieren mit Zuckerbrot und Peitsche. Es gibt den, den du einfach am Morgen musst jedes Mal umarmen, oder? Dass er einfach sein Potenzial ausschöpft. Dem anderen musst du jeden Tag einen dritten Allerwertisch geben. Das ist ganz verschieden und das muss ein Trainer können spüren und wissen, wenn er sich was muss anwenden, oder? Und eben, das ist am Schluss zusammengefasst Sozialkompetenz, wo neben der Fachkompetenz die zwei wichtigsten Sachen sind beim Trainerjob.
Was ich mich noch gefragt habe, wie man weiterfährt mit den Assistenten, Reto Suri, der jetzt auch an der Bandamix war, ist das vielleicht ein Modell, wie man bei Biel sieht, Beat Forster, der ja, gestandener Spieler war, ein Legendenspieler, der sehr viel mitgeben kann, der jetzt schnell den Weg zum Coach gemacht hat. wie der Reto Suri auch, ist das auch eine Option, dass er dann definitiv National League Assistent wird sein?
Nein, Stand heute, denke ich, ist in dieser Konstellation wahrscheinlich nicht der Fall, weil ich glaube, dass man muss in dieser Coaching-Gruppe nächstes Jahr müssen einen haben, der nicht komplett neu ist. Also ich finde, man muss dort ein bisschen weiter Erfahrung reinbringen. Logischerweise so einen, der loyal ist. Aber es ist nicht ausschliesslich, sage, oh, der Reto Suri, glaube ich, hat absolutes Potenzial, Coach zu sein. Auf welcher Stufe und wenn, wie schnell auch immer, ist schwierig zu sagen. Aber Fakt ist, dass er jetzt den Schritt gemacht hat im Bereich von der U20. Ich glaube, auch dort muss man es Schritt für Schritt anschauen. Und er wird jetzt bei uns in der Zeit, wo der Dan, ich muss sich ja eine Rückenoperation unterziehen, wird er raufkommen. Aber das ist mehr eine emotionale Geschichte, oder? Also, er hat immer noch ein bisschen den Draht zur Mannschaft. Und ich glaube, was momentan für diese Zeit brauchst, ist eher einer, der ein halt eine gewisse Bindung hat und vielleicht nicht gerade ein Fremdkörper ist, oder? Das ist der Grund, wieso, dass wir jetzt ihn haben nachgezogen. Rein von der Erfahrung her und von der Fachkompetenz müssen wir logischerweise der Tommy Derungs, oder? Der schon lange dabei ist. Aber der Entscheid ist jetzt mehr so ein bisschen, dass man halt einen, der die Mannschaft noch ein bisschen kennt, oder? Und für diese Zeit. Das wird ja hoffentlich nicht so eine lange Zeit sein. Und eben, es wird sich dann zeigen, wo eben Reto Suri seinen Weg durchführt. Aber wir haben natürlich ihn in die Organisation geholt, weil wir überzeugt sind, dass er das Potenzial hat, irgendwann schon Coach zu werden. Aber
auf die abenteuerliche Idee, wie Genf jetzt einen Headcoach überholen und nachher zum Assistent machen, das kommt mir bei euch nicht.
Du, das kannst du nie ausschliessen. Bei uns ist es jetzt der Weg so, das kannst du nicht sagen, ob das irgendwann mal der Fall ist. Jetzt so wird es nicht der Fall sein. Wahrscheinlich, wir suchen jetzt einen Standhütter und einen zusätzlichen Assistenztrainer, der die anderen tut komplettieren mit dem Linie als Headcoach, mit dem Thomas Monteno, mit dem Pfisti. Da werden wir irgendwann hoffentlich einen neuen Mann können präsentieren.
Ihr seid nicht Pioniere im Frauenhockey in der Schweiz, aber ihr habt in relativ kurzer Zeit sehr viel aufgebaut dort. Was muss sich im Frauenhockey vielleicht noch ändern? Oder muss sich überhaupt irgendetwas ändern? Wenn ich jemanden zuschaue, was ich wirklich vermisse, ist das Körperspiel. Das muss, wie schon gesagt, nicht unbedingt so aussehen wie bei den Männern. Das muss man nicht vergleichen. Aber der Zuschauer sieht beim Hockey gerne Körperspiel. Ich vermisse das ein bisschen. Würde man das herbringen im Einklang mit den Frauen? Die Frauen selber sagen ja, sie würden es sehr gerne machen, aber man löse sie nicht. Das tut mir ein bisschen komisch. Wer lässt denn das nicht zu, erstens mal? Und zweitens, hat es nicht auch einen Vorteil, wenn man es zulassen? Also nicht nur für den Zuschauer zum Schauen, sondern
ja,
für die Spielerinnen
ich glaube schon. Also ich stelle mir manchmal vor, wenn ich so schaue, es ist noch mega schwierig, um die Differenz zu machen, oder wenn du jetzt eben ohne Körperkontakt spielst. Was ist denn dann schlussendlich, wo fällt es an und wo hört es auf? Oder also jetzt heute, also wenn du schaust, es gibt zum Teil auch Checks, oder, bei den Frauen, obwohl dass es nicht quasi im Regelbuch steht oder dass man das nicht dürfte. Ich bin selber eigentlich auch ändern befürwortet, dass man es zulassen. Weil es kann sein, dass es vielleicht auch präventiv vielleicht sogar besser ist, oder? Weil du musst ja, es kann ja auch, wenn du Checken nicht zulässt, oder? Es kann also Situationen geben, wo du dich auch musst schützen. Und wenn du das eigentlich nicht darfst machen, dann habe ich das Gefühl, ist es manchmal eben noch fast kontraproduktiv, dass wir eben mal ein Zusammenprall stattfindet oder dass du dich einfach weniger, ja, weniger umsichtig bist, sagen wir es so. Und es hat ja gewisse Ligen neben Schweden, die das zulassen. Also ich kann mir vorstellen, dass es, also wenn du heute ein, jetzt muss ich überlegen, um Vorbehalt, aber PWHL, wenn du das Spiel schaust, ist ja nicht also ist es recht körperbetont, aber ich glaube, das Körperspiel ist nicht zugelassen offiziell. Also ich kann mich täuschen, aber ich bin nicht sicher.
Ja, bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, dort. Aber eben dort geredet ist auch ein Gummiparagraf eigentlich.
Ja,
also du kannst nicht sagen, das geht und das nicht. Ich glaube, wenn es übertrieben wird, das ist ja.
Aber es ist, also ich habe auf Amateurniveau können pfeifen, also als Schiedsrichter, und es ist auch schwieriger gewesen, wenn du irgendwann noch einen trümmeligen Plauschmatch gemacht hast, der ohne Körper war, ist pfeifen wieder ein Zweitligamatch, wo es voll angegangen sind. Ja. Das ist einfach, was ist denn kein Körper? Darfst du abdrängen, darfst du nicht abdrängen? Also, ja, ich würde es jetzt also auch begrüßen, und eben die Spielerinnen wollen das. Die Frage ist einfach, wer kann am Schluss sagen, wir machen es, oder wir machen es nicht. Das ist ja schlussendlich...
ja, nein, ich glaube, wir haben alte weiße Männer, die sind
ja, nice, genau,
weil, ja. Weil die sind heute... Die sind überall
schon. Ich habe das Gefühl, dass das wahrscheinlich schon Zukunft ist im Frauenhockey und das müssen sie zulassen. Ich glaube auch, dass ich da im Namen von vielen Frauen spreche oder von Funktionären. Was die andere Frage war, eben zum... Was muss passieren, ist glaube ich noch, oder? Dass es wegen
Frauen... Ja, muss passieren. Man fragt sich, wie geht es weiter, oder? Also, wie bringt man den Sport schlussendlich an Mann, hätte ich jetzt fast gesagt, an Konsument, oder? Schlussendlich brauchst du wirklich Leute, brauchst mehr Zuschauer, sagen wir so, wenn du es profimässig betreiben irgendwann.
Oder ich kann jetzt nur für uns reden. Bei uns hat sich bis jetzt die Entwicklung unglaublich als positiv herausgestellt. Also man sieht, die Zuschauerentwicklung hat sich von letztes Jahr gefühlt 500 Zuschauer im Schnitt, was eigentlich schon eine gute Zuschauerzahl ist, auf rund 800 entwickelt. Man sieht auch, dass sich es ist eine andere Zielgruppe, oder? Man hat vor allem auch durch das, dass das Spiel zum Teil auch zu Zeiten sind, wo für Familien eher möglich sind zum Besuch oder für Kinder, ist es eine andere Zielgruppe. Du merkst, klar, es gibt solche, wo schon immer Männerhockey schauen und ausgewungen einfach mal schauen und dann gesagt, hey, das ist mir ein ganz anderes vorgestellt, dass eigentlich positiv überrascht sind. Ich muss auch sagen, dass sie selber, oder vor dem, dass wir das Projekt haben gestartet, ich bin jetzt nicht so extrem im Frauenhockey drin gewesen. Aber ich muss sagen, es hat sich der Tiger jetzt für uns gesprochen, recht eine Entwicklung hat stattgefunden. Also wenn ich jetzt die Mannschaft anschaue, was notabene plus minus die gleiche ist, oder wenn man gesehen hat, wenn man die Strukturen, die wir ihnen gegeben haben, also sei es gute Trainingszeiten oder ein gutes Programm mit Off-Ice und wirklich eigentlich das der semi-professionelle Status ins Leben gerufen hat, was eben auch geht in der Entwicklung bei den Frauen, oder? Und man muss es ein bisschen anders anschauen. Es gibt Unterschiede beim Frauenhockey, was puncto physisch ist, aber ich staune manchmal, wie viele Frauen das es gibt, die wirklich auf einem sehr hohen Skill-Level sind. Und das zeigt doch schon, dass die Entwicklung gegen die richtige Richtung geht. Wie es näher in 5 Jahren ist, das weiss ich nicht. Aber ich glaube, es hat der Team einfach jemanden gebraucht, der so ein bisschen vorgeprescht ist, sage ich mal. Und eben, wie wir gesagt haben, jetzt wollen wir dort Veränderungen reinbringen. Und wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Und das bedeutet eben, wenn du Ja sagst, dann musst du es dann richtig durchziehen. Und eben, das fällt dann an mit den Trainingsstrukturen. Das fällt an, dass du halt einfach alles wirklich auf dem Niveau machst, wie es fast bei den Männern ist. Aber ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen, dass halt einfach die reinen Zuschauerzahlen werden wir in der Schweiz wahrscheinlich, solange dass sie leben, nie auf dem gleichen Niveau haben wie bei den Männern. Es wird immer einen Unterschied geben, aber können wir das Frauenhockey viel weiter treiben? Haben wir zu wenig gemacht in der Vergangenheit? Am Schluss, wenn ich zurückgehe bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, oder mit Members, oder wir reden von, wir haben jetzt einen Bubenhockey-Schuh, wo eigentlich für die Mädchen frei zugänglich wäre, oder? Du kannst sagen, du kannst genau gleich, aber jetzt habe ich mir selber auch die Frage gestellt, als ich angefangen habe, Hockey zu spielen vor 150 Jahren, wäre ich in eine reine Mädchen-Domäne gegangen, oder? Und wenn ich heute schaue, wir haben rund gegen die 60 Mädchen, die nur haben angefangen haben, Hockey zu spielen, weil sie einen reinen Mädchen-Hockey-Schuh können. Und es ist doch schön, also hast du eine Stelle, sag jetzt einfach eine Zahl, und stelle 100 Kinder, in der Hockeyschule hast du 160 Kinder. Und dass es nachher deine Community anders aufbaut. Und eben, wie gesagt, auch dort, es werden von denen, die anfangen, werden es 2, weiss auch nicht, werden es vielleicht jemals irgendwo aufschaffen, oder? Wie immer der Weg wird aussehen, aber von denen 60 sind vielleicht irgendwie 30, die den Weg durchgehen, und dann sind es irgendeinmal vielleicht sind es Trainerinnen, sind es Saisonabonnentinnen, sind es Mütter, die Kinder haben wieder, oder? So muss man manchmal schon ein bisschen denken. Und darum sage ich schon, das Frauenhockey hat definitiv, was das anbelangt, hat das Potenzial. Und wie schnell und wie nachhaltig und wie sich es entwickelt, werden wir sehen. Aber wir glauben einfach, dass es der Weg ist und ein sehr wichtiger Weg ist, den wir eingeschlagen haben. Und eben, dass es bis jetzt uns ein Recht gegeben hat, dass
Das hat es am Wochenende wieder gezeigt, oder? Weil Freiburg erneut den Kübel nicht hat können holen. Ich kann mich ein bisschen schmunzeln, wo ihr den Gap geholt habt.
Ja,
es ist die Realität. Es wird einfach immer so bleiben. Jetzt haben sie einmal den Güppli-Gap gewonnen, aber ja,
bitte, das
wird...
Das ist der Spengler-Gap.
Also, gut, also. Tut mir leid, ja.
Nur noch schnell eine Frage habe ich. Wenn du sagst, auch, man muss Frauenhockey ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen. Es gibt ja Stimmen, die sagen, wieso versuchen wir dort nicht grundsätzlich etwas ganz Neues? Zum Beispiel auch mit, sagen jetzt, nicht 5 gegen 5, sondern 3 gegen 3, auf einem kleineren Eis zum Beispiel, dass man etwas ganz anders bringt. Das ist jetzt auch nicht nur eine Erfindung. Es gibt ja bei Olympia schon zum Beispiel Basketball, 3 gegen 3, auf einen Korb gespielt wird zum Beispiel. Also neue Denkmuster, die wieder ein anderes Publikum ansprechen. Wieso versucht man nicht einmal so etwas?
Ja, ich sage jetzt, muss man das unbedingt mit Frauen und Männer trennen. Weißt du, ich sage, neue Sportart reinbringen, in Form wie jetzt Basketball für ein 3 gegen 3 ist, das olympisch ist. Das ist eigentlich die gleiche Sportart. Ich glaube, es hat Männer und Frauen gespielt.
Absolut, oder? Ja.
Also, ich könnte schon sagen, zum Beispiel, es gibt ein neues Format, oder, wo mit Hockey zu tun hat. Das 3 gegen 3 ist ja notabene, glaube ich, in der Pipeline, dass man das prüfen. Finde ich, sollte es gleich sein. Was du vielleicht musst überlegen, ist jetzt in der nächsten Zeit, dass vielleicht, ich meine, man probiert jetzt eine Struktur aufzubauen, oder? Von der Frau oder von der Mädchen, oder? Dass du ja eigentlich am Schluss eben jetzt vorhin von der Hockeyschule geredet, oder? Wir haben jetzt ein zusätzliches reines U9-Mädchen-Team und ein gemischtes U12. Nächstes Jahr wird es vielleicht ein U12-Reins-Mädchen-Hockey-Team geben. Es kommt immer darauf an, wie viel das kannst du nachnehmen. Aber das vielleicht dort irgendein ist am Anfang, wenn man ja, oder es bringt ja nichts, wenn wir das nur machen. Am Schluss ist es ja wichtig, dass die nachher auch einen Gegner haben, oder wo sie gegen sie spielen können. Und wenn vielleicht jetzt das Format am Anfang einfach ein 3 gegen 3 Format ist, bis zu, weiss auch nicht, 14, wenn man befindet, dass das gut ist für die Ausbildung, oder wenn man fast gar nicht eine andere Möglichkeit hat, dann sind das schon Sachen, wo man ein bisschen muss, weitsichtig sein und ein bisschen neue Formen reinbringen. Aber ich glaube, was ganz zu oberst ist, eben im Bereich vom Top-Level von der Frauen, würde ich das wahrscheinlich nicht anders anlängen, sondern es ist eine Entwicklung da, wo man jetzt eben auch sieht, mit PWHL, oder es gibt einen Athletenweg für die Frauen. Ich sage immer, der ist bei uns Postfinanz Women's League, ist die höchste Liga von der Frauen. Es geht dann weiter, sagen wir mal, für eine Frau für die NCAA, wo sie kann ein Studium machen kann und dann am Schluss so eine Möglichkeit in PWHL kommen. Also das besteht und das würde jetzt nicht unbedingt neue, andere Formate ummünzen, sondern es ist im Tun. Und wir müssen sicher in der Schweiz für uns gesprochen, an dem arbeiten. Und wir sind jetzt eigentlich die, die ein bisschen vorgeprescht sind, aber es hilft natürlich nur, dass du Followers hast, die eigentlich das Gleiche sehen in dem. Weil wenn es nur wir machen, dann ist es ein Tropfen auf einen heissen Stein. Aber wir haben, glaube ich, schon ein bisschen gesehen, dass ein Schritt ist gegangen, denkweise ein bisschen bei gewissen Klubs, dass man ein bisschen zur Einsicht ist gekommen, dass man vielleicht ein bisschen mehr machen könnte.
Ich würde sagen, was sagst du den Kritiker? Also es hat ja nicht nur positive Stimmen gegeben. Also die, die gesagt haben, da ist mit reingefräst, man hat einfach die besten Spielerinnen geholt, hat dann nachher in der Nazi B anfangen, nicht ganz unten, hat dort ja, alle verkarren, zweistellig immer gewonnen. Ja, was sagst du den Kritiker, die das Projekt nicht so positiv sind und es, ja, eher auf die andere Seite gesehen? Ja, dass man einfach gekommen ist, Geld reingebuttert hat und jetzt ist man da, wo man ist.
Ja, es war am Schluss ein Statement gewesen von uns. Und wir haben gesagt, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Und dann bedeutet das das. Und wenn du etwas Neues machst, dann wirst du immer kritische Stimmen haben in unserem Business.
Also, haben sich die geleitet jetzt ein
bisschen? Ja, also du, ich meine, es gibt immer noch den einen oder anderen, der hat einfach gesagt, er hat nichts im Hut vielleicht mit Frauenhockey. Es hat sicher sehr viele Leute gegeben in unserem Umfeld, wo man hat eines Besseren belernt, oder? Wo gesagt, hey, das ist jetzt cool. Wo wir müssen sagen, hey, wir haben das gar nicht gewusst. Und wir finden es wirklich, wirklich super. Aber es ist ja wie bei allem. Es ist so ein bisschen nach dem, wie geht's Gandhi-Prinzip, oder? Zuerst wirst du belächelt, dann wirst du bekämpft und am Schluss bewundert, oder? Und ich glaube, es braucht dort hier jemanden, der halt das einfach, ja, vorantreibt. Und dass du immer wirst Kritiker haben. Oder sagen, wir hätten es anders gemacht. Oder die Leute, die sich tun, hinterher äußern oder irgendwelche Kommentare schreiben. Ich meine, das ist Teil des Business, wenn du in der Öffentlichkeit bist. Und das ist auch gut so. Das ist ja nicht verkehrt, oder? Wir müssen selber für uns überlegen, was wir machen wollen, was wir gut empfinden. Und wir sind dieser Überzeugung. Und da musst du vielleicht auch manchmal begreifen, dass vielleicht nicht jeder gleichgesinnt ist oder dass es anders sieht. Und das ist völlig okay. Aber wenn ich Stand heute schaue, wie es hat ja Bedingungen gegeben. Also es war ja nicht so gewesen, wir hätten ja eigentlich wollen, in der obersten Liga nicht einsteigen, oder? Und klar, da gibt es den einen, der sagt, ja, du müsstest quasi unten anfangen, dann hat man sich ja nachher gut schweizerisch geeinigt, dass man halt in der zweiten obersten hätte können, dass niemandem irgendwie, aber es war ja gewesen, weil wir bei das Frauenhockey weitertreiben, oder? Und faktisch ist ja so, dass man ja nicht oben eine Liga von 14 Teams hat, sondern wir uns eigentlich durch das eben auch, wir haben gewusst, schau, wenn du etwas Neues machst, müsstest du ja eigentlich nach dem physikalischen Gesetz unten anfangen. Und diese Zeit haben wir ja nicht. Darum haben wir gesagt, wir bauen oben einen Leuchtturm rein. Und dann der Rest, also eigentlich quasi das Haus von oben anfangen und gleichzeitig unten anfangen aufbauen. Und eben, da hat es dann gewisse Bedingungen gegeben, wo halt der Verband gesetzt hat. Und ja, wir haben es akzeptiert und haben das so weitergefahren. Und heute sind wir jetzt oben und werden das Konzept weitertragen und wo es herführt, müsste mir vielleicht in 5 Jahren noch einmal einladen und dann kann ich sagen, wie sich das hat
das machen wir.
Entwickelt.
Das machen wir definitiv.
Bleiben wir uns auf. 20. Januar. Was wäre das 2030 dann?
Ja, richtig,
ja. Wir nochmal. Für heute müssen wir Schluss machen. Ich glaube, wir haben 90 Minuten den Vergnüssen mit dir reden. Danke vielmals. Bist du da gewesen? Uns bitte abonnieren, Spotify, die üblichen Kanäle. Nachrichten, Feedback nehmen wir auch gerne. Negatives Feedback an raffi.walser.
Gut, weißt du meine E-Mail-Adresse nicht. Via Instagram könnt ihr mir schreiben.
Nein, merci vielmals, Reto.
Danke vielmals.
Wir können stundenlang mit dir reden, so viel Zeit haben wir nicht.
Danke euch. Viel Erfolg. Jetzt muss ich es noch abonnieren, oder was?
Das ist voraus.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Danke vielmals.